Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Guten Tag. Nimm den Ton nicht mit der Kamera auf. Nicht mit der Kamera den Ton anwählen. Ach, wir sind schon drauf. Entschuldigung. Ja, hallo.
Du darfst solche Witze machen. Du musst dich ja hinterher auch nicht mit der Technik befassen.
Ist ja auch kein Witz. Ist einfach nur eine Mahnung an unsere Gäste, dass sie mal ein professionelles Verhalten an den Tag legen.
Mal.
Da wird wir einmal warten noch von drauf. 300 Folgen wird einmal was falsch aufgenommen. Sonst trotzdem, dann kriegt man gleich hier...
Du hattest für mich so einen astreinen Technikruf so. Du hast ja dann auch so, hast ja Lee irgendwelche Kabel besorgt, die er nicht hatte, wo ich gesagt habe, okay, wenn Lee schon die Kabel nicht hat und Alessandro besorgt die, dann ist er bestens aufgestellt.
Ja gut,
der Man to go.
Ronaldinho hat auch super Technik und verschießt auch mal einen Elfmeter, also mach mich nicht an.
Welche Kabel hatte ich denn nicht?
Du hast dir doch irgendwas ausgeliehen von ihm, als wir in Osnabrück waren.
Ja, als wir in Osnabrück waren, dass ich da nicht alles mitgenommen habe.
Ah, du hättest die gehabt, ja. Hättest du auch einfach ins Auto packen können, wir sind dort zusammengefahren. Doch, das okay. Der bringt das schon mit. Wow. Ist ja auch egal, komm, Alter. Ist ja auch egal. Wo sind wir denn jetzt gelandet?
Also wirklich, wieder Hauptsache aufs Negativs Mögliche konzentrieren.
Jetzt streiten wir uns nicht, es ist Weihnachtszeit.
Es ist Weihnachtszeit.
Aber da muss man ja streiten, damit man sich nachher versöhnt, okay?
Ja, und wir haben einen absoluten Weihnachtsfan. Da haben wir geguckt, so von unseren Kollaborateuren, wer ist der Weihnachtsfan? Und es kann nur einen geben.
Ja, rausgekommen ist der hier.
Ja, Alessandro Di Natale. Absoluter Weihnachtsfanatiker und deswegen... haben wir gesagt, das ist ein guter Mann, um so eine etwas mit Weihnachtsfilm gespickte Folge hier zu besprechen, die euch ein bisschen einstimmt auf Heiligabend und die festliche Zeit. Da haben wir gesagt, packen wir auch wieder alles in eine Folge. Ist nicht ganz so komplett nischig geworden wie die Halloween-Folge, weil wir haben auch eigene Projekte bei, da muss nicht alles weihnachtlich sein. Aber zumindest die drei Auftragsfilme sind es. Insofern sind wir gespannt, was das wird. Alessandro, herzlich willkommen. Haben schon eine Support-Episode mit dir aufgenommen? Wer Bock hat, kann 4 € bezahlen, um die zu hören. Und ja, ihr könnt aber auch monatlich abonnieren, dann ist es günstiger. Dann könnt ihr auch sämtliche Episoden des ganzen Monats hören und dürft Auftragsfilme, Losfilme reinschmeißen. Habt Tabelleneinsicht. Also bitte bei Patreon und Steady reingucken, wenn euch das gefällt, was wir hier machen.
Ja, weil es war schon krass, Guess. Also in der letzten Episode, die wir aufgenommen haben, ich Supporter, da habe ich was gedroppt, das habe ich nicht mehr in meinen Folgen gesagt.
Die ist überkrass.
Ich persönlich das erzählt und ja, das kann man nur dort hören.
Die ist überkrass, die Folge. Also,
das ist mega krass.
Ich bin jetzt nicht sonderlich neutral, aber ich hätte dafür Geld bezahlt, wenn ich jetzt also nur ich Hörer
meine,
gewesen
ja,
wäre.
Ja, ich habe viele Sachen erzählt. Ne? Irgendwie, wie ich dusche, meine Top 3 Lieblingsfilme, meine 5 Lieblingspornos. Was war noch?
Du hast, über deine, noch? Du hast über deine Heimvideos erzählt.
Ach, dieser eine Autounfall, als ich diesen Typen umgefahren bin und dann einfach weggefahren bin, das habe ich im Detail erzählt und so.
Ja.
Aber mehr war, glaube ich.
Du hast nicht. Über deine Fahrerflucht berichtet, richtig, ja. Und du hast erzählt, wie man eine Bombe baut. Vielleicht ist das interessant für den einen oder anderen. Das bin gespannt, welche Parameter jetzt anschlagen.
Ich wollte gerade sagen, mal gucken, von wem wir jetzt gehört werden.
Eingestiegen mit Weihnachten und bei Sprengstoff gelandet. Stark.
Ja.
Oh, warte, es klingelt hier oben gerade.
Du bist ein guter Schauspieler.
Ja, 3 gemeinsame Filme haben wir heute.
Ja.
Alle weihnachtlicher Art.
Das stimmt, ja.
Und ich gehe mal davon aus, dass die eigenen Projekte da ein bisschen gegenschießen.
Also bei mir ist es auf jeden Fall, ist ein Film, den man auf jeden Fall zu Weihnachten gucken kann mit der ganzen Familie, aber es ist jetzt kein Weihnachtsfilm per se. Aber du bist ja auch nicht so ein ultra harter Weihnachtsfan, oder? Du bist nicht. Jetzt nicht wirklich in Stimmung, oder? Mit hier. Also, dir ist egal, ob die Straßen halt geschmückt sind oder
ja,
nicht.
Ja, eben, mir ist das ziemlich egal.
Du gehst auch, warst du schon, also wann war das letzte Mal, dass du auf den Weihnachtsmarkt spazieren gegangen bist, ist dann auch überhaupt nicht deins, oder?
Ja, wenn ich halt irgendwie genötigt wurde von jemandem.
Dass du mitkommst, aber ja. Du von dir aus würdest jetzt dann nicht spazieren gehen.
Nö, also klar gibt's ein paar so jetzt.
Haut ab mit euren Räucherhäuschen und euren Socken.
Ja, das sowieso, aber kulinarisch gesehen gibt's natürlich ein paar Sachen, die da ganz cool sind.
Mhm.
Steht tierisch auf Pfeffernüsse und Lebkuchen und so ein Shit.
Okay.
Aber das Ganze drumherum, ich find's halt, hey, mal ganz ehrlich, ich meine, guck mal, wir haben jetzt heute mal mindestens wieder einen Film, wo es um einen Weihnachtsmann in dieser Coca-Cola definierten Variante geht. Das ist halt schon krass, was Weihnachten einfach für ein kommerzieller Akt ist, Alter. Es ist so, also das Ding, da hat sich irgendjemand was ausgedacht und da wird ein riesen Brimborium drum gemacht und im Endeffekt bereichern sich halt super viele Leute daran.
Mhm.
Was anderes ist es ja nicht. Also klar, diese feste Liebe und so weiter, das ist halt voll der Käse so auferlegt. Irgendwie, das könntest du halt auch das ganze Jahr über machen. Was denn?
Was für ein emotionsloser Klotze. Wir wollen ja eine Weihnachtsfolge hinlegen und der kommt hier mit von wegen, ach, alles Arschlöcher.
Nein, mir geht's doch darum, dass man diesen Spirit, der hier an Weihnachten einem so auferlegt wird und plötzlich haben sich alle lieb, das könnte man ja theoretisch das ganze Jahr über so fahren.
Könnte man theoretisch machen, aber warum sollte man irgendwas anfeinden, was irgendwie Liebe und Festigkeit propagiert oder Familien zusammenbringt?
Das ist doch schön. Weil es einen kommerziellen Ursprung hat, deswegen feinde ich das an, Guess.
Du meinst jetzt wegen dem Coca-Cola-Weihnachtsmann?
Ja, und weil einfach der Ursprung Weihnachten heute primär deswegen stattfindet, weil es um Leute geht, die Geschenke kaufen und Leute, die schenken möchten und so weiter.
Ich möchte nicht, dass du meinen Geburtstag hier
definierst. Du hast gerade einen Weihnachtsmarkt erwähnt, Alter. Was ist denn das bitte, außer eine riesen Geldmache?
Das ist ja was anderes. Und das ja mit diesen Festigkeiten auch, ja gut. Guck mal, man kann Valentinstag auch ganz minimalistisch verbringen.
Aber das ist das Gleiche.
Ja, ja, ich weiß. Aber indem man mit der Freundin irgendwie auch einen schönen Abend verbringt und so. Das heißt ja nicht, dass du gleich diese ganze Kommerzmaschinerie auch mitnehmen musst. So, weißt du,
ja, aber guck doch mal allein, wie viele Jobs an dieser Weihnachtsarie hängen.
Okay, auch da sehe ich nichts Negatives, wenn Arbeitsplätze geschaffen werden.
Naja, so aber die gibt's doch nur, weil die Leute dann eben irgendwie was verkaufen, was halt Leute glauben, zu Weihnachten haben zu müssen und so, was ja irgendwie einfach Käse ist, finde ich. Aber es ist ja auch egal.
Alessandro, wollen wir ihm den Glauben an Weihnachten wieder zurückbringen im Laufe dieser Episode?
Ja, macht mal bitte.
Ja?
Ja, das ist halt schwierig, genauso wie mit Weihnachten.
Aber nicht unmöglich.
Aber das kann man halt nicht das ganze Jahr, das geht ja nicht.
Das
so
sind
ist
so.
Der Mensch nicht und so. Wir müssen das ja drauf freuen, brauchen besondere Gründe und so. Wir können doch nicht das, wir könnten, wenn wir, selbst wenn wir könnten wir nicht die ganze Zeit Urlaub haben. Dann wäre es kein Urlaub mehr. Weil wir es die ganze Zeit haben und so.
Trotzdem bin ich der Meinung, dass wir Lee Scrooge im Laufe dieser Episode, dass wir mit ihm verschiedene Zeiten vielleicht besuchen sollen. Und am Ende der Episode ist er dann ein anderer Mensch.
Nein, Lee ist einfach Scrooge. Und wir kriegen das schon in dieser Folge hin.
Ja.
Mit diesen drei Filmchen, die wir haben, unsere drei Weihnachtsgeister.
Überzeugen wir ihn.
Ihn zu bekehren. Und danach läuft er durch die Straße in Berlin.
Und wünscht einen fröhlichen Weihnachten.
Ja, lauf rum und singen. Und, ja.
Es ist Weihnachten. Es ist
jeden Tag auf dem Weihnachtsmarkt.
Hört die bewegte Banausen. Liebt uns.
Mit so einer Glocke.
Dann stolpert er einmal so und auf einmal steht er auf und steht vor ihm Will Ferrell. Und dann glaubt er, what the fuck, Alter. Okay,
ja, dann spätestens dann glaube ich dann so glaub, richtig an Weihnachten.
Spätestens da ist es soweit.
Ja, ja.
Okay, also es muss Will Ferrell kommen. Wir werden es wahrscheinlich nicht schaffen. Aber wir probieren es mal. Aber erstmal haben wir gesagt, fangen wir mit einem eigenen Projekt an und zwar Alessandro legt los und
es gibt übrigens sogar einen Film heute, der für mich eine kleine Will Ferrell Referenz beinhaltet.
Achso, du meinst Elf wahrscheinlich dann. Also die Referenz ist Elf, oder?
Nee.
Nee?
Nee.
Okay. Dann bin ich gespannt.
Könnte sein. Ja, Alessandro fängt an, haben wir beschlossen. Mhm. Dann hau mal raus.
Ich hau raus. Ich bin ganz direkt und super fein. Es gibt einen Film von einem Regisseur, der gar nicht so viele gemacht hat. Von dem habe ich nicht mal gehört.
Okay.
Habe ich von ihm gehört? Dann habe ich ihn geguckt. Es ist Monkey Shines von George R. Romero.
Hey. Welchen Film?
Monkey
Shines?
Shines. Monkey? Ach. So wie du ein Affe? Shines. So.
Ich bin kein Affe, ich bin Steinbock.
Ja, aber im chinesischen Kalender.
Oh, so, mach mal weiter.
China-Kalender? Hä, die Witze von Guess sind gestastisch, immer noch.
Mhm.
Die Witze von mir, sieht Lee so geil wie diese Mucke hier gerade. Ich finde die genauso gut wie meine Witze.
Das oder die Grillen ist auch so das, was sich in meinem Kopf abspielt, in der Phase, wo du deinen Witz gedroppt hast und drauf wartest, ob da jetzt eine Reaktion kommt.
Naja, man muss einen Witz auch mal atmen lassen.
Ja.
Bei dir atmet halt
okay.
Nichts mehr.
Monkey Shines von George Romero, 88.
88?
88.
Okay.
Mhm. Witzigerweise, wir haben heute ja noch einen Film, der 88 erschien.
Mhm.
So.
Ich weiß welchen.
Ich
weiß welchen.
Halt aber guck mal, es liegt da tot, lacht man.
Ja, das finde ich lustig, keine Ahnung. Ich finde ich zum Beispiel Medium.
Mhm. Oh, what the fuck, Alter.
Der hat ja auch nicht über den Witz gelacht.
Also, der Film fängt an. Mit einem Typen, der morgens aufsteht, seine Frau nackend im Bett und so wieder zudeckt, alles ist cool, es gibt so richtig leichte, locker flockige Musik und wir sehen, wie er dann so fuck, wie hieß nochmal, stirbt langsam zwei, der Böse.
Das der General. Sattler, ne? Achso, wie seine Rolle.
William Sattler, ist richtig.
Okay. Hm. Ach so,
William Sattler,
der Böse, okay.
Wir wissen ja, wie William Sattler der General, das ist ja Spoiler, Alter. William Sadler macht ja da nackt seine...
Sorry.
Ach, du meinst Franco oder was?
Ja.
Franco Nero oder was?
Also, keiner hätte gewusst, dass es Spoiler ist, wenn er es nicht gesagt hätte.
Ach, fick dich ins Knie, Alter. Das war sowieso, wenn er keiner gesehen hat, ne, dann könnt ihr es eh vergessen.
Jetzt fängt an, wie Filmfressen hier.
Ja, das ist... Nein, aber ich meine, jetzt, wo euch das hört, habt ihr eh... Sprecht doch nicht mehr drüber. Worüber haben wir gesprochen? Über den General, der sich hier rausstellt am Ende, dass der... Nein, Quatsch. Wo war ich jetzt?
Monkey Shines.
Ja, 88. Romero.
Ja, 88. Ah, der Typ.
Aus dem gleichen Jahr, wo der Geist, die Geister, die ich rief, auch gemacht worden ist.
Ach so, es geht wahrscheinlich...
Settler, um Settler. Am Anfang nackend Spagat macht. Ja, William Sadler macht keinen Spagat, der macht seine Kampfsportübungen nackt vorm Fernseher. Aber hier macht er nackig.
Ach so, wollte gerade sagen, Spagat. Das war doch stimmt langsam. Hier macht
und
er.
Den Übung. Was?
Hier macht er auch wieder so eine Aktion, dass er irgendwie so eine Übung
nein,
macht?
Nein, er ist aber nicht hier. Das ist nicht William Sadler. Es ist ein anderer Schauspieler, Jace Bagel.
Ach so, ich dachte, es wäre William Sadler auch, der hier
nein,
mitspielt.
Nein, wie William Sadler in dem Sadler fucking Film, weil okay, ihr so oft unterbrochen habt. Als würde ich das sonst gut erklären.
Ja, vor allem, ich finde es schön, dass du damit eingestiegen bist oder jetzt diesmal ganz direkt. Und dann biegst du halt erstmal wieder fünfmal ab, ey.
Ja, so kennen
naja,
wir
das. Ja. Ist, ja,
aber wir wollen ihn nicht weiter ablenken.
Nee. Guess ist noch ein Arbeitsmodus.
Ich muss denken hier mit Bill Family, wo wir den vorhin hatten und so. Das ist so gut, egal. Mit der Musik und dann im Auto und dann, egal, kommt jetzt, konzentriert euch.
Night at the Roxbury ist meins.
Ja, Night at the Roxbury. Roxbury Night, habe ich gesagt, ne? Ja, scheiß doch. So, da haben wir, egal. Ich muss wieder an viele Sachen denken jetzt. So, der macht diese Dehnübung, nackig. Geile, lockere Musik. Dann macht er so richtig geil, wisst ihr noch, früher diese Gewichte, die man sich so ums Fußgelenk gemacht hat, so mit Sand drin und so.
Alter, das schockt, ey. Das ist voll gut. Da mit Seilspringen und so. Ja, Mann.
Das fängt so an wie so ein Karate-Tiger-Film, weißt du, die schön über die Handgelenke. Dann nimmt er einen Rucksack und dann macht er so Ziegelsteine rein, ne?
Gangster.
Ich dachte, okay, what the fuck ist das hier so, ne? Weil das ist George R. Romero-Film ist, ne? Ich erwarte so Horror, irgendwas und so. Dann ist das so Monkey, so Blut. Da auf dem Cover ist ein Affe mit einer blutigen Rasierklinge. So. Mhm. Und dann läuft er los. Man sieht so ein Foto, läuft er vorbei in seiner Wohnung erstmal, wo er so Marathon läuft und so. Und dann läuft er draußen. Jeder grüßt ihn so richtig geil. So, hi, ja, bla, bla. Dann läuft er und dann wird er vom Hund angebellt. Er springt auf die Straße und ein LKW fährt ihn um. Dann ist so eine Perspektive in den Himmel. Und man sieht so, wie er so mit dem Körper so durch die Kamera fliegt.
Oh nein.
In die Höhe, sich so dreht und die Ziegelsteine so rausfliegen. Und dann so richtig schön ein geiles Bild, so Metapher, so wie der Ziegelstein auf die Straße fällt und zerbricht. Und was ist er? Er ist querschnittsgelähmt. Ja. Von Hals abwärts. So. Nur Kopf funktioniert noch. Er ist zu Hause natürlich voll als von diesem Megasportler, alles mögliche What the fuck-Typen und so mit dieser tollen Frau. Wie gesagt, er ist Jason Bagel. Den kennt man hier aus 1000 Sachen. Der hat so super viel Serien und so gemacht, macht er auch hier. Wie heißt diese eine? Chicago PD, ja. Acte Jane und so war gut. Solche Sachen so, ne? Der ist so dieser Serienheini. Und seine schöne Frau, gespielt von hier Jenine Turner, die ist die zum Beispiel aus Cliffhanger. Die Lady.
Okay.
Die einzige Lady in Cliffhanger.
Nee, es gibt zwei Ladies, streng genommen.
Ja, es gibt noch die böse, die coole Böse gibt's auch noch.
Nee,
ja,
nee, es gibt drei Ladies, die habe ich nicht mal mitgezählt. Eine stürzt ab.
Ach so, okay, ja, im Flugzeug meinst du mal von. Ja, jetzt halt die Schnauze mal. Und das ist doch so unwichtig jetzt hier.
Voll.
Wieso sage ich sowas überhaupt? Ich darf sowas nicht setzen. So, und er ist jetzt so im Arsch, natürlich voll demotiviert. Cappuccino des Todes. Und dann kommen alle nach Hause und bemitleiden ihn alle nur. Und er merkt, dass wieder bemitleidet wird und so. Dann ist er zu Hause, dann hat er so, damals schon 88 so, ne? Pustet er so, beziehungsweise sagt Befehle, so Alexa-mäßig, und dann geht so Jalousien hoch und runter, fährt natürlich seinen Rollstuhl, in dem er pustet und so, ne, das Ding dreht das Röhrchen und so. Und jetzt kommt sein Arzt, der sich um ihn kümmert, der übrigens gespielt wird von Stanley Tucci, einem jungen Stanley Tucci, und kümmert sich so ein bisschen um ihn und so, ne, passt auf ihn auf, kommst du klar, dies, das und so, und der baggert seine Frau an. Und die Frau verlässt ihn für den Doktor.
Bitch.
Ja, so ganz so. Ich so, was für eine Bitch, ey. Dann kommt die Mutter, kommt so ins Haus, ne, so ein Riesenhaus, kümmert sich um ihn, weil sie denkt so, ne, die war nicht gut zu ihm, als er klein war und so, und kann das jetzt so ein bisschen wieder gut machen, ne, weil er kriegt ja gar nichts mehr hin und so, ne. Sein Freund John Panko, von John Panko gespielt, ist an der Uni, so eine Art, er ist jetzt nicht der Mad Scientist, so, ne, aber experimentiert halt mit Affen und schabt so von gefrorenen Gehirnen so ein bisschen was ab und verflüssigt das und spritzt das den Affen, um die so intelligenter zu machen. Und er denkt so, ey, ich habe hier einen mega schlauen Affen, den bringe ich dir, der hilft dir bei allem so zu Hause, ne? Und das ist so, das ist hier nicht jetzt hier so der Butler-Affe-mäßig oder so, was ihm da geschenkt hat
damals. Link, der Butler.
Link, genau. Hm. Oder was auch immer. Das ist so hier wie immer nach zum Museum, diese Kapuziner, diese kleinen.
Ah, okay.
Über diese gewitzten,
oh, fuck, das ist ja so, noch ja. besser. Habt ihr die letzte Staffel Righteous Gemstones gesehen?
Ich habe nicht mal die erste Staffel gesehen.
Ach so.
Ich habe okay. gar keine Staffel gesehen. Ich weiß gar nicht, wovon du sprichst, ehrlich gesagt.
Oh, wow. Okay. Da hat eine der Figuren hat dann beim Strippen einen Unfall und landet dann eben auch so im Rollstuhl und kriegt dann auch so ein Kapuzineräffchen, was ihm helfen soll, Aufgaben
wenn
zu erledigen.
Das keine Hommage ist, ja, ja. Referenz ist, ja, doch.
Abgefahren.
Okay. Dieses Kapuzineräffchen hat so eine Art, durch dieses Serum, was bekommen hat, so leichte telepathische Fähigkeiten. Und ist super intelligent, weil es verbindet sich so ein bisschen mit Jason Bagger und fühlt immer, was er denkt. Und der ist natürlich mega frustriert und jedes Mal, wenn Leute nerven oder irgendwas ist oder ihn schlecht behandeln, wird er richtig wütend auf die. Der Affe checkt das und kümmert sich dann um das Problem.
Wie haben die das inszeniert?
Das haben die sehr gut inszeniert. Ja, das ist richtig gemacht, weil der Affe, das ist...
Das war, glaube ich, nicht Affe, die Frage.
Der Affe ist trainiert.
Das
und die haben wirklich
sehr
immer,
gut inszeniert.
Das haben die, warte, jetzt hört doch mal zu. Mit dem Affen ist es wirklich so. Oh Mann, ey, die lachen sich in den Tod, ey. Beide machen genau dasselbe.
Hier, das war...
Hand vors Gesicht.
Das
so,
zieht sich
so
durch,
jetzt
seit deinem ersten Besuch,
so.
Alter. Du bist wie so ein Hofner, wir laden dich nur ein, um uns selber hier.
Na, um uns selber hier. So ein Quatsch, Alter. Ich fand die Reaktion nur so herrlich. Nein, das interessiert mich wirklich mal. Jetzt lass ich nochmal erzählen, wie das okay. inszeniert wurde.
Ja, okay. Es ist wirklich ein trainierter Affe. Der wusste natürlich dann so viel Text. George Romero hat gesagt, das war der schwierigste Dreh aller Zeiten, einfach ne, wegen dieses Affens. Der halt nicht immer das gemacht hat, was er soll. Wenn aber gut hinbekommen hat, ne, aber die wirklich lange gebraucht. Sie haben ganz selten nur so ein bisschen mechanische Arme genommen, beziehungsweise mal Puppenarme auch, so weiter. Ne? Wenn zum Beispiel sowas Heftiges gemacht wird, wie ein Streichholz angemacht, ne? Mhm. Dann haben die sowas gemacht. Ne? Weil sonst läuft der Affe dann mit dem Streichholz rum, putzt die Zähne, bringt füttert ihn zum Beispiel Jason Bagger mit Weintrauben und so. Ne?
Mhm.
Also da kommt mal gewisse Romantik auf, weil zwischen den Beinen ist das wie so eine Art Romantik. Das ist wirklich heftig.
Okay.
Und weißt du, was der Affe auch macht? Der küsst ihn so auf den Mund. Verstehst du, er ist richtig traurig, er ist so richtig depressiv und Joe Jason Bagger wieder am Arsch. Und der Affe geht dann und küsst so an seinen Lippen. Und das denkst du nicht mal so, ist das schon fast süß schön so, um wieder aufzumuntern. Und er hängt da nur so. Das ist schon, das hat was.
Ja, aber meine Frage zielte eigentlich darauf ab, wie die das mit dieser telepathischen Verbindung inszeniert haben.
Ach so, das ist wirklich so, okay. Sag das doch, dass ich hier ganz scheiße erzählen muss. Das ist, erstmal erklären die so, dass er überempfindlich sensibel ist. Ne? Das deuten die sehr oft an und so. Ne? Dass der so fast schon, ohne dass du sprichst, versteht, was du willst so irgendwie. Ne? Dass der Affe so gut drauf ist. Das ist schon mal so, ne? Von dem Erzählerischen so. Dann ist es so, dass die beiden sich sehr kopieren immer und dann einfach mit Kamera und Blick, sie zeigen zum Beispiel auch von, so, er heißt Alan, der Mann, ne? Jason Bagger, der mhm. Kreuz, ja, der Gelähmte. Und der Affe heißt Ella. Da ist schon so diese, okay. weißt du, so das auch noch zu sagen, so die sind eins und so. Und dann zeigen die Zähne von Ella, diese Affenzähne und so, ne? Ein bisschen scharf, spitz und so weiter.
Mhm.
Und dann zeigen sie seine, so wirklich Nahaufnahme. Das ist eins zu eins, er und sie ist. Und die machen sich nach und diese Aggression und so versuchen das darüber zu bringen auch okay. irgendwie. Und jedes Mal, wenn er guckt, wenn irgendwas ist, weil wir gesehen haben vorher, lassen uns verstehen, dass der Affe checkt, was da los ist und die eine Schwester zum Beispiel, da eine Krankenschwester, die sich auch um ihn kümmert, mhm. die hat einen eigenen Wellensittich dabei. Und dieser Wellensittich, auch wie sie das wieder inszeniert haben, der kommt irgendwann und pickt in dem Gesicht von Jason Bagger rum. Das sieht voll heftig aus. Das muss er wirklich gemacht haben und so. Und der Affe beschwert sich natürlich dann hinterher auf eine gewisse Art und Weise. Ich will nicht zu viel erzählen. Und die Krankenschwester ist übrigens gespielt von George Romeros Frau, die da so quasi dabei ist. Mhm. So als Mini-Nebenrolle und so, ne? So, was wollte ich erzählen? Das Ding ist nur, der Film ist wirklich jetzt kein Horror, also er ist schon irgendwie Horror, er wird Horror-Sci-Fi genannt auch, aber es ist sehr lange so ein Psychodrama. Weil es gibt's, er ist ab 18, ne? Oder in Deutschland ist er ab 16, glaube ich, und so, ne? Aber war vor, egal, komm, ich glaube, der ist noch ab 18. Doch, der ist ab 18. Es gibt keine Brutalität, es gibt sehr spät erst Morde, die auch manchmal so inszeniert werden, wenn der Affe sie auf den Weg macht, aus der POV des Affens dann, so typisch mit verzerrt und so, ne? Ach. Geht jetzt irgendwo los. Das auch noch, das kommt auch noch dazu. Ja. Und der macht Angst irgendwie. Aber es ist auch so schön traurig irgendwie. Es ist so ganz, das ist so was ganz besonders Eigenes irgendwie, der Film. Also das habe ich so nicht erwartet und so, aber ich mochte den irgendwie voll gerne.
Der ist ja voll unbekannt aus seiner Filmografie, ne?
Voll, also der ist so mega und er selber sagt ja, das ist so sein, mit seinem Lieblingsfilm, sein eigener George Romero, ne? Ach. Weil das so der bestproduzierte und gemachte ist und so von ihm, mit technisch Feinste, meint er und alles, ne? Mhm. Und Jason Begge, ne? Wo du denkst, so, das ist eigentlich so dieser Detective-Typ, so, ne? So ein bisschen kalt und so, ne? Der macht das auch super und sensibel hier.
Okay.
Also man mag hier alle Leute und so, dieser, da habe ich vorhin gesagt, wegen Affentrainer, da ist wirklich eine Affentrainerin dabei, die das so ein bisschen auch überwachen soll, sich drum kümmern soll. Wirklich jetzt in dem Film, jetzt als Figur. Mhm. Und mit der gibt's halt eine Liebelei dann zwischen Jason Begg und ihr. Das ist halt auch witzig, weil er ja gelähmt ist, wie dann so Liebe gemacht wird. Ist auch alles interessant inszeniert. Und alles besonders. Und man weiß halt überhaupt nicht, worauf das hinausläuft irgendwie. Außer so ein bisschen, dass da, ne, welche Richtung das geht. Und das macht er eigentlich ganz gut. Auch mit Jumpscare am Ende so crazy, weil am Ende wird auf einmal dann so ganz kurz extrem blutig. Okay. Und so Horrorhaus-Invasion-mäßig. Und dann sind so zwei Szenen nur, die sind so brutal, dass du sagst, okay, FSK 18. Aber hättest du die rausgenommen, die vielleicht nicht nötig gewesen wären unbedingt, ne? Hättest du so, ne? Weil der lief natürlich scheiße, der Film, ne? Weil damals mit Orion Pictures hatte den, die haben den nicht gut gefunden, die haben den rausgebracht als, warte mal, was kam da alles? Das habe ich aufgeschrieben. Der zeigt gleich so mit Cocktail von Tom Cruise, Stirb langsam, Roger Rabbit, Prinz aus Zamunda, Midnight Run, Big, Bambi wurde neu aufgelegt und so, diese ganzen Sachen und so, ne? Das ist natürlich voll Arsch gegangen. So.
Naja, es gibt ja manchmal so Filme, ne? Die eigentlich die ganze Zeit über harmlos sind und dann haben die aber irgendwie eine Szene und die hat dann das komplette Rating irgendwie beeinflusst. Ich weiß noch hier, genau. Planes, Trains and Automobiles. Ist ja eigentlich eine sehr harmlose Komödie, ne?
Ja.
Wo man wahrscheinlich jetzt so denkt, er hätte locker PG-13, wenn überhaupt, wahrscheinlich sogar noch irgendwie PG sein können.
Ticket for Zwei ist das. Mit Steve Martin und John Candy.
Nein, ich weiß, welcher Film das ist. Ich überlege gerade, welche Szene aus dem Kopf das sein könnte, die jetzt anspricht.
Als er versucht, das Auto anzumieten und sie ihm sagt, ja, nee, du brauchst aber, wo ist deine Reservierung, ne? So, ich brauche die und die Dokumente und er kann halt nicht mehr so. Und dann fängt er halt an so, I just want a fucking car, fucking these, fucking das, fucking so. Okay. Und rantet halt 30 Sekunden lang irgendwie 30 fuckings, fucks so. Und die Szene allein hat halt komplett ausgereicht, damit der Film ein R-Rating bekommt.
Und der Film ist mega. Das ist auch so ein Weihnachtsfilm, auch wenn Thanksgiving ist, aber so vom Dings her, vom Feeling und so. Schon
ach, schön. Das stimmt, der spielt dann Thanksgiving, ne?
John Hughes ist das. Ja, darum geht's. Er will ja nach Hause zum Thanksgiving und so. Ne? Und das
ja, ich dachte gerade, er will nach Hause zu Weihnachten, aber stimmt, ich glaube, es war Thanksgiving, ja.
Ja, Thanksgiving. Ja, guck, und sowas. Und dann ist halt die Frage, lohnt sich das, dieses Opfer? Oder ist es dumm und so, ne? Mal ja, mal nein in Film, ne? Also, war auch gerade das Produktionsteam, ja. Egal. Auf jeden Fall ist das Ding basiert auf dem Buch. Und er hat das auch fast, George Romero, fast 1:1 alles genommen. Außer den Ort, Stadt England, in Pittsburgh und so. Hat auch erst ein Drehbuch, da hätte ich gern gewusst, was das ist, über 240 Seiten geschrieben. Was? Also Monsterteil. Und warte, jetzt geht der aber, muss ich mal gucken. Der geht 1:53.
Mhm. Und so, war nicht gerade kurz.
Schon nah dran, so, ne? Aber ja, hat da schon was wegschneiden müssen.
Aber wird nicht langweilig über die Zeit, ja?
Überhaupt nicht. Man will auch so unbedingt wissen, was da ist. Und diese Atmosphäre ist schön. Der ist irgendwie toll gefilmt. George Romero kriegt einen so, jetzt übertrieben gesagt, so wie in Zombies im Kaufhaus, wenn man so in diesem Kaufhaus ist. Irgendwie schafft er so dieses, man ist da in dieser Welt und ja, die Figuren auch. John Penko ist auch so, den kann man nicht böse sein, dass er diese Experimente macht mit diesen Affen und überhaupt. Der ist nicht so dieser klassische Mad Scientist. Mhm. Der ist auch so ein lieber Kerl eigentlich alles und so, ne? Das geht das. Hier, Steve Root macht mit. Ach, Tom Savini hat natürlich hier so ein bisschen geholfen wegen der Affensachen und so, ne? So die Oldschooler von ihr und so. Ja, die sind alle dabei. Kann ich irgendwas Cooles noch sagen?
Hat dir denn irgendwas nicht gefallen?
Also
irgendwas, was du kritisieren würdest?
Ehrlich gesagt, ich war so offen für den Film. Ich war erst so kritisch, was geht's denn los? Oder was ist das? Weil ich jetzt nicht wusste, was da los ist. Also so, ich musste mich erstmal drauf einlassen. Gerade am Anfang habe ich dir gesagt, das ist so eine locker flockige Musik. Er sollte also nicht Don Mancini machen. Und da wollte auch dann Orion Pictures. Nee, Don Mancini, das ist zu seicht. Das wird nicht zu dem Film passen. Da denken die, es wäre eine Rom-Com oder so. Ja, what the fuck und so. Und wen haben sie dann nochmal genommen? Einen, der eigentlich genauso gut ist. und eigentlich den gleichen Scheiß machst. Weil so am Anfang denkt man, ist es irgendwie so eine GZSZ-Folge erst und so, ne? Aber das ist so beabsichtigt, dieser Kontrast, das ist so, erst so schön, alles ist geil und dann passiert sowas so aus dem Nichts, ne? Okay. Wofür keiner was kann und das Leben ist komplett geändert, so ganz dumm gesagt jetzt, ne? Ja. Ich guck gerade, was hier, ja, ich kenne auch, da viel darf ich auch nicht sagen. David Shine wurde es dann mit der Musik.
Okay.
Die fast genauso in die Richtung ging, ne? Nur es hörte sich halt nicht an nach Mancini und das wollen die ja nicht, ne? So. Nichts Besonderes, ne? Ne, ich habe eigentlich alles so gesagt, was okay. los ist.
Na dann. Ne?
See. Magistriert Roman. Okay. Punkte?
Ja.
IMDb 6,2. Metascore 71.
Oh.
Letterboxd 3,2. Und jetzt seid ihr. Ach so, das ist so doof wie ein Punkterat, ne? Ja, gut, egal, sagt ihr jetzt, was ihr denkt. Dass ich jetzt nicht so viel erzählt habe wegen Mögen. Aber gut, los. Ich glaube, ihr sagt das schon richtig.
Ach so.
Ich vertraue euch.
Ja, können ja anhand dessen, was du gesagt hast, jetzt grob schätzen. Ich schwank hart so einen halben Punkt hin und her. Mhm. Zwischen 7,5 und 8 und entscheide mich jetzt mal für die 7,5.
Ich sag die 8.
Ja, es ist die 8. Aber es ist halt richtig. Die waren immer positiver bei mir. Ich weiß ja, ich übertreibe eigentlich immer. Wenn ich so einen Film mag, jedenfalls.
Du bist schon recht euphorisch immer,
ja.
Ich fand es interessant. Ich habe mal nachgeguckt, weil Steven Root, weißt du, in den 80ern war mir nicht so wirklich präsent. So. Und der hat da schon bei Robocop 3 hat er mitgemacht und Crocodile Dundee 2 und so. Also er hat schon ein paar Filme gedreht, auf jeden Fall damals, die ich gesehen habe, wo ich ihn noch nicht bewusst irgendwie wahrgenommen habe. Für mich ist er echt so in diesem Jahrhundert.
Ja, bei mir ist auch das erste präsenter. Mal so gefühlt, ich habe den schon tausendmal gesehen, aber voll auf die Nüsse, so Dodgeball.
Ja, ja, genau. Weißt du, so als alles Trainer, so 2000er Jahre,
so,
ja.
Das
ja,
ist als erstes, ne? Und nicht halt so eine ernste Rolle. Dass
nee, stimmt schon. Ja. Also hätte ich auch gesagt, dass der mehr in dem Jahrtausend stattfindet.
Schon abgefahren. Dass den so früh gab. Aber klar, ist ja auch nicht der Jüngste. Baujahr 51.
Ja, und Stanley Tucci spielt hier so einen schmierigen, ne? Mit noch ein paar Haare in der Mitte und so, bevor er ganz seine Halbglatze hatte und so.
Weißt du, wo ich aber den das erste Mal gesehen habe? In irgendeinem von diesen Beethoven-Filmen. Da war ja einer von so Hundefängern, die Hunde klauen wollten. Und einer von denen war Stanley Tucci. Da war der auch schon voll jung und hatte noch Haare
ja,
und so.
Ja, stimmt. Ja, stimmt.
Das war, glaube ich, der früheste Film, den ich mit ihm gesehen habe.
Ja, das ist ja doch dieses Restaurant, das so, die habe ich aber hinterher erst gesehen, wo sie Italiener spielt und so, die das Restaurant da haben.
Ach ja. War das ein Brüderpaar? Oder?
Ja, genau.
Ja, ja. Okay. Last Orders? Nee. War das nicht sogar der, wo auch Helen Mirren noch mitspielt?
Hatte ich genau. Ich weiß nicht. Gucken.
Egal.
Nee, das glaube ich nicht, aber.
Irgendwie habe ich gerade so einen Film vor Augen. Egal, so.
Egal, machen wir einen Weihnachtsfilm.
Zu einem Weihnachtsfilm. Mit welchem sollen wir denn anfangen?
Mit welchem sollen wir anfangen? Alessandro, komm, überlassen wir dem Gast mal wieder die Wahl.
Ach so. Dann lass uns chronologisch vorgehen und die unvergessliche Weihnachtsnacht.
Okay.
Auf Deutsch.
Remember the Night.
Remember the Night heißt der.
War das nicht auch eine Line von Michael Jackson?
Nee, Remember the Time war eine Line von.
Ach, stimmt.
Also zumindest ein Song von Michael Jackson.
Ja, okay. Remember the Time, stimmt. Ja, Mitchell Leisen hat den gemacht und wir raten erstmal Punkte. Wer hat uns den aufgetragen, Jess?
Das war der liebe Schwaben-Andi.
So, so.
Weil der ist ja ein Fan von der klassischen Hollywood auch und da kommen öfter mal auch Filme aus der kompletten Filmgeschichte. Da haben wir ja auch diesen Errol Flynn Piratenfilm gesehen und so eine Sachen.
Okay.
Und jetzt Weihnachtscontent aus der frühen Filmgeschichte.
Dann fange ich mal an. Ich habe mir für Guess 7,5 aufgeschrieben und für Alessandro eine 7.
Dann sag ich für euch jeweils 7.
Tja, ich find den bei euch beiden zu raten, finde ich nicht leicht. Ich glaube, das, weiß nicht, ich sag Alessandro 6,5. Und Lee. Alter. Lee ist halt kein Weihnachtsfan, so, weißt du? Ich muss drei Weihnachtsfilme raten bei dem Deppen, Alter. Wie soll das gehen?
Bei dem Deppen. Da sind wir jetzt schon. Alles klar.
Lee braucht ja auch It's a Wonderful Life nicht und so, ne?
Nee, Mann, der hasst den.
Größter Schrottfilm, Alter.
Übrigens hat Yoshimitsu. Der hat das richtig analysiert, Alter. Zurück in die Zukunft 2, wo du hier erbost warst, dass ich ihm nicht 10 Punkte gegeben habe. Das ist It's a Wonderful Life, Alter. Das ist genau die gleiche Story. Das ist ein Remake.
Du bist auch
ein Remake. Das Remake findest du besser als das Original. Was habe ich jetzt gesagt? Asano 6,5? Ich sag Lee, das ist kein Weihnachtsfan, hat kein Herz. 6. Scheiße, Alter. Die hat schon wahrscheinlich ins Aus katapultiert. Ja, wollen wir mal gucken, ob es für uns auch eine unvergessliche Weihnachtsnacht war.
Kannte den denn jemand von euch schon?
Nee.
Gut, ich auch nicht. Aber der Herr, der es geschrieben hat, der war mir im Begriff, weil Preston Sturges, den kennt man, glaube ich, wenn man die Filmgeschichte so ein bisschen auf dem Schirm hat, weil der schon größere Filme gemacht hat. Ich glaube, in seiner Karriere dreifach Oscar-nominiert war. Und das, haben wir schon mal einen Film von ihm gehabt? Das habe ich jetzt nicht nachgeguckt.
War er dann nicht auch bei...
Weil er hat ja auch oft Regie geführt und dieser Film war ja auch irgendwie der Anlass, warum er hinterher nur noch selber Regie gemacht hat, bei Sachen, die er geschrieben hat. Weil ihm da einiges nicht gepasst hat.
Aber bei Jurassic Park hat er nicht das Drehbuch geschrieben, oder? Wo wir dieses Leinwandpärchen schon mal hatten. Man, der
Ach
Jurassic
so,
Park.
Ja, der Gag. Okay.
Der Jurassic Park Running Gag.
Ja, Billy Wilders Double Indemnity.
Ach, das war da, Billy Wilder, ja.
Ja, genau.
Hat da Preston Sturges das Drehbuch geschrieben? Nee, wahrscheinlich nicht.
Nee, das war Billy Wilder.
Ach, Billy Wilder selbst,
ja.
Okay. Mhm.
Aber die beiden, ja, Barbara Stanwyck und Fred McMurray, die haben, ich glaube, insgesamt 4 oder 5 Mal zusammen als Paar vor der Kamera gestanden.
So oft, okay.
Und hier war es das erste Mal.
Wusste ich auch nicht, dass das so häufig passiert.
Ja, okay. Doch, die haben einige Filme zusammen gedreht. Aber ja, der größte wahrscheinlich dann Double Indemnity. Mhm. Und hier war es eben das erste Mal. 1939 ist dieser Film nämlich rausgekommen. Also schon ein bisschen was Älteres.
Mhm.
Und ja.
Ist schon lustig, dass wir Alessandro hier mal, wenn wir dieses Leinwandpärchen hier nochmal besprechen.
Habe ich auch gedacht, als ich es gesehen habe, dass ich, okay, what the fuck. Ich habe Jurassic Park immer noch nicht gesehen. Das ist heftig eigentlich. Immer muss ich den mal machen.
Ja, muss der. Das ist ein Klassiker.
Und der ist echt gut.
Mhm.
So, soll ich erzählen, was hier geht?
Mach das mal.
Ja, du kannst das am besten, Lee.
Du bist der Beste.
So, so. Ja, wir sind kurz vor Weihnachten und Lee Leander, was ein Rollenname, wird beim Ladendiebstahl erwischt. Das ist unsere weibliche Hauptfigur, gespielt von Barbara Stanwyck. Auch schon eine Dame, die bei den Oscars des Öfteren in Erscheinung getreten ist. Aber, glaube ich, auch nie einen gewonnen hat. Ne? Die hat 4 Oscar-Nominierungen und die nie bekommen. Aber mit ihren 108 Credits eben auch wirklich sehr viel große Filme gemacht.
Definitiv eine Größe in der Filmlandschaft, ja.
Und mit ihr steigt dieser Film ein. Sie ist bei einem Juwelier, probiert da ein Armband an und lässt es mitgehen. Das kriegt der Ladenbesitzer aber sehr schnell mit und so wird sie geschnappt und wir kriegen mit bei der Gerichtsverhandlung, die darauf folgt. Das ist schon ihr 3. Vergehen. Und der Typ, der sie jetzt strafrechtlich verfolgt, der Anwalt, das ist John Sargent, unsere männliche Hauptfigur, gespielt von Fred McMurray. Und ja, der ahnt schon, dass, weil wir jetzt kurz vor Weihnachten sind, dass der Anwalt von Lee es darauf anlegen wird, dass hier ein bisschen auf Empathie gespielt wird und da es sowieso schwierig ist, eben zu Weihnachten wirklich eine Verurteilung zu erreichen, geht der clevere Anwalt hin und verschiebt, also sagt etwas, was dazu führt, dass der Prozess auf nach Weihnachten verschoben werden muss, um dort dann eben eine Verurteilung zu erreichen. So, und jetzt hat er aber auch gleichzeitig so ein bisschen Mitleid mit Lee und nimmt die dann mit. Also erstmal arrangiert er, dass sie freigelassen wird, dass es eine Kaution gibt und die er dann auch übernimmt und dann nimmt er sie mit zu ihrer Mutter. Also zu seiner Mutter, weil er sie dann ins Auto packt und sagt, komm, du kommst aus einer Gegend, die mehr oder weniger bei mir auf dem Weg liegt und also beschließt er, sie mitzunehmen. Und dann machen die beiden so einen kleinen Roadtrip zusammen, um eben irgendwo da Weihnachten zu feiern. Also sie muss so ein bisschen überredet werden, weil wir eben erfahren, dass das Verhältnis zu ihrer Mutter nicht besonders doll ist. Und so landen sie dann recht, ja, so frühestens in der Mitte des Films, das ist schon eher so gegen Ende, ne, landen die dann eben bei seiner Familie. Und da erlebt sie dann eben eine familiäre Situation, die sie so nicht kennt. Und sowieso ist der Weg dahin natürlich dann auch ein bisschen das Ziel des Films, weil die beiden sich natürlich näher kommen und kennenlernen. Und diese unterschiedlichen Seiten des Gesetzes, auf denen die beiden stehen, die natürlich dann noch ein Problem werden könnten, weil ja der bevorstehende Prozess noch ansteht. So viel würde ich erzählen.
Mhm.
Oder vermisst ihr da grob was?
Nö, passt schon.
Okay.
Ja, in der ersten Hälfte ein bisschen Roadtrip und nachher in der zweiten Hälfte eher Familienfilm. Aber ist schon eine leichte Tonalität, würde ich sagen.
Voll. Also ja. Ist auch recht dynamisch gehalten. Ne?
Also aber gehört zur Verbrecherin, weißt du, dann denkst du hier so an vielleicht über die Dächer von Nizza, hier Hitchcock und so, Co., weißt du, und dann hier Anwalt und Verhandlungen und so. Also das ist alles eigentlich relativ easy, ist jetzt kein Krimi.
Ja. Ja, aber er steigt direkt ein, ne? Also viel, da gibt's nicht groß Vorgeplänkel oder ein großes Etablieren der Charaktere, sondern der steigt eigentlich direkt mit der Handlung ein und ist dann recht dicht erzählt. Ich finde, erst so im letzten Drittel lässt er sich dann hier und da mal ein bisschen Zeit, was er davor nicht gemacht hat.
Ja, ich finde es auch ganz interessant, dass wir so eine weibliche Kriminelle haben für die damalige Filmlandschaft. Habe ich jetzt, glaube ich, auch nicht allzu oft gesehen, dass sie jetzt so ein bisschen die, ich werde jetzt nicht sagen die Böse, aber auf jeden Fall die Kriminelle, die halt irgendwie von allen schief angeguckt wird und die halt auch einen schlechten Ruf genießt und die in der Zeitung war und wo alle gesagt haben, ja gut, okay, mit der willst du nichts zu tun haben. Ist ja dann schon eine sehr konservative Zeit. Also wenn du dann, wenn dir sowas vorgeworfen wird oder beziehungsweise wenn die Leute wissen, du hast irgendwas geklaut, dann hast du erstmal einen Ruf weg. Mhm. Und jetzt ist natürlich die Fallhöhe größer, so jemand zu verzeihen oder in die Arme zu schließen oder offen zu empfangen und so. Das wirkt natürlich dann noch christlicher im Weihnachtsszenario.
Ja, erst recht. Dadurch, dass ihre Backstory ja auch so ein bisschen ausgerollt wird.
Ja, stimmt.
Spielt ja schon sehr auf Empathie und wird dann auch, finde ich, eben gegen Ende hin ein bisschen cheesy und so das Schnulzige kommt dann schon auch durch. Also da merkt man dann, dass das ein Weihnachtsfilm ist.
Ja, stimmt. Es zieht sich durch Weihnachtsfilm durch. Ich glaube, ich kenne keinen Weihnachtsfilm, der nicht mit einem emotionalen Moment daherkommt. Also irgendwo kommt dann immer eine Stelle, wo es dann eine Ansprache gibt oder sonst was oder irgendwie wo es dann eine Botschaft gibt, die auf jeden Fall dann so an die Menschlichkeit appelliert.
Voll.
Definitiv.
Dieser Appell ist in jedem Weihnachtsfilm, glaube ich auch.
Ja. Aber jetzt im direkten Vergleich muss ich jetzt nochmal gegen Ingrid Bergman schießen, weil Barbara Sterling, muss man eins lassen, die hat sich so dieses Dahinschmelzen, da hat sie nicht so gespielt. Also so, die hat das ist zum Beispiel ein guter Vergleich, weil das auch eben eine Schauspielerin aus der damaligen Zeit ist. Und die hat das hier, glaube ich, nicht so schmachtend und nicht so dramatisch gespielt, was ich mal so bei der Bergman kritisiere. Und das mochte ich hier bei ihr zum Beispiel, dass sie das relativ normal halt irgendwie auch gezeigt hat, auch wenn manchmal natürlich die Emotionen groß sind.
Ja, bestimmt schon. Das passierte weniger über das Schauspiel, sondern halt mehr über andere filmische Mittel.
Ja.
Da bin ich bei dir, ja.
Alessandro, du hast noch gar nichts gesagt.
Ja, nee, ich finde das auch, wie du gesagt hast, Barbara Stanwyck ist echt, weil ich ja Jurassic Park zum Beispiel nicht gesehen habe, ich glaube noch nichts anderes mit ihr, jedenfalls nicht bewusst, weil die in Schwarz-Weiß alle gleich aussehen, nein, Scherz,
das ist auch eine gute Range.
So richtig so sympathisch, charmant ist, ohne viel Drumborium, ich bin hier die Schöne oder ich bin hier so das Weichzeichner getränktes Weibchen und so, ne? Sondern die wirkt so richtig, also diese Rolle passt da perfekt rein und so. Also wie gesagt, das ist jetzt kein, wer weiß was, ne? Wir haben gesagt, Rom-Com, Cheesiness, Weihnachtsfilm, mit so düsteren Elementen halt zwischendurch irgendwie gefühlt, wenn sie halt bei ihr zu Hause sind und dann so ihre Vergangenheit, wenn sie hier bei der Mutter von Norman Bates auf einmal kurz sind und das alles so dunkel ist und so kalt und dann sagen sie, okay, tschüss, wir gehen lieber wieder, ich zeig dir mal, was bei mir so geht und so, wir machen Popcorn, was auch richtig geil war, ich habe mich totgelacht und fand das voll geil, wie die so Popcorn machen.
Mega, Mann, mit diesem Deckel auf dem Kopf, ja.
So voll Bock gehabt, Alter, das selber zu machen.
Hast du einen riesen Bottich, Alter.
Da wird zusammen Klavier gespielt und so weiter und das war alles überraschend, ich gehe dann immer so ganz locker flockig, wie mit der Komödie, die liegen, also in der letzten Episode meinte ein Supporter, die müsst ihr hören, Supporter-Episode, das ist so,
sehr gut.
Dieses, das sind gute Filme, man weiß, man lässt sich schon drauf ein und weiß so, das wird mich jetzt nicht hier mein Leben verändern. Na, es ist jetzt kein Kubrick oder Hitchcock noch, wo du sagen könntest, da könnte man das noch erwarten, aber aus der Zeit, da kommt jetzt nichts Neues, habe ich tausendmal gesehen und hier sind auch so, wo Sachen, deswegen geht man so locker flockig dran und umso schöner ist es dann einfach. Und wenn das schafft, so einzutauchen, ihr habt gesagt, Timing ist super, irgendwie, es passiert immer was, es geht schnell, die sind süß, die haben beide eine gute Chemie so zueinander und so, ne? Dann, das hat mich voll gedingst und das Ende ist ganz schön abgefuckt auch so, das habe ich nicht erwartet und so. What the fuck und so, ne? Das fand ich halt
jetzt meint, das kommt
so
recht abrupt, ne?
Ja, das kommt sehr abrupt und als mal überhaupt was kommt und dann auch sehr abrupt und dann ciao. Tschüss, wir sind da. Und Sachen wie zum Beispiel, da fahren die so einen Zaun um am Anfang und dann sind die in so einem Dörfchen und dann schlafen die da und dann ist da jemand und sagt so, nee, komm mit und so Polizei und
Hat mich
an Doc Hollywood erinnert. Da dachte ich schon, jetzt geht's Doc Hollywood-mäßig weiter oder so, weißt du, so Michael J. Fox da mit seinem Porsche in den Zaun und dann ist er da gefangen, erstmal muss was machen.
Ach so.
Ich dachte, sowas wird das erstmal, ne, aber dann geht's so weiter mit der Gewieftheit von ihr und so, ne, und das ist alles schon erklärt. Heftig ist, wenn er da sein Sandwich im Auto ist mit so Handschuhen und so. Da kriegst du einen kleinen Trigger-Effekt, Alter. mit seinen Lederhandschuhen.
Mit dem Wachspapier.
Egal, komm.
Mhm. Hä? Mit dem Wachspapier, meinst du das Ding?
Ja, gut. Und sonst war ich so positiv überrascht.
Schön. Wirklich,
insgesamt. Ne?
Das ist doch gut.
Ein schöner neuer Weihnachtsfilm auf jeden Fall.
Guess, wie ging's dir?
Bisschen verstaubt. Also auf jeden Fall niedlich und gutes Leinwandpaar. Wobei ich sie also charismatischer fand als ihn.
Auf jeden Fall.
Um ehrlich zu sein.
Mhm. Auch besser.
Schon auch besser, schon. Ja, ja, auf jeden Fall. Und die Chemie habe ich auch schon Besseres gesehen im Film, so zwischen den beiden. Also so diese Liebe, diese Schmachten, erst recht so nach dem Film, den ich in der Support-Episode besprochen habe. Also alle, die das hören wollen, können da gerne mal 4 € bezahlen. Und
naja, vor allem, hier wird ja eine Entwicklung erzählt. Ne?
Ja, ja, und die macht ist nicht so richtig.
Genau, also am Anfang macht die einen graduellen Verlauf, den ich nachvollziehbar finde, und dann macht es irgendwann einen Sprung.
Das ist zu abrupt,
und
oder?
Und der ist ja, ja, groß, so, weil da fragt man sich so ein bisschen, wo der herkommt.
Finde ich auch.
Weil der Film hat es uns erzählt, dass sich das anbahnt, aber ich habe es über die Figuren nicht gespürt.
Mhm. Ja, und wir haben das alte Hollywood, aber die Kontraste zwischen dieser, wie Alessandro sagt, zwischen der Bates-Familie, weißt du, alles düster und alles finster, und dann auf einmal diese herzensgute Familie, die auch noch irgendwie so einen Simplejack bei sich halten.
Der sich über seinen scheiß Jodel freut.
Der sich über den Tirolerhut. Ja, Tirolerhut ist das Beste, was er jemals gekriegt hat als Geschenk. War ein bisschen angestaubt und ein bisschen piefig alles, aber trotzdem irgendwie natürlich unterm Strich ganz niedlich, aber jetzt spektakulär fand ich den nicht. Und so diese Roadtrip-Szenario, ich habe, glaube ich, ist gar nicht so lange her, ich glaube vor einem Jahr oder so, habe ich Tap and One Night gesehen, hier mit Clark Gable, der, glaube ich, noch älter ist als der hier. Und den fand ich großartig, und im direkten Vergleich schmiert der halt ab, so, weißt du, da denke ich so, okay, der Film ist älter mit Claudette Colbert und so und ihm. Und den, das ist für mich ein Beispiel, wo ich sagen würde, der punktet mehr bei mir. Also hat zwar nicht diese Weihnachtsüberbau, aber es hat halt so ein ähnliches Szenario, weil da hast du auch so ein Leinwandpärchen, die so unfreiwillig irgendwie sich immer wieder beim Weg laufen und dann halt irgendwie so einen Weg auch gemeinsam gehen müssen. So ähnlich hatte ich das hier auch, aber halt nicht in der Qualität.
Okay.
Ja gut, ja, aber dann ist auch wieder so, ne? Du meinst jetzt den von Frank Capra, ne?
Ja, ja, genau.
Skarsgård in einer
Frank Capra. Hm.
Ja, das ist natürlich wieder ein anderes Level von allem her, ne? Von Schauspielern, von Regie und so weiter, ne? Aber trotzdem muss man die ja trotzdem vergleichen, ne? Ist klar, ne? Aber ja gut. Ja.
Claudette Colbert und Barbara Stanwyck sind beides Größen in der Filmbranche, und Clark Gable ist jetzt auch...
Ja, aber da vielleicht noch nicht so ganz, ne? Das kam hinterher, aber heißt ja auch nichts, ne? Das ist so, ne? Nur weil es einer der ersten Filme ist.
Aber es ist halt so, weißt du, ich nehme jetzt einen alten Film so, wo ich dachte, gut, da habe ich so ein bisschen Roadtrip spektakulärer gehabt. Du hast hier ein paar gute Momente gehabt mit diesem brennenden Papierkorb und so.
Den fand ich auch geil, ja.
Das war schon ganz cool.
Für mich punktet der primär über seine Kurzweiligkeit.
Okay.
Weil ich den eben recht dicht erzählt finde.
Ja, das ist dann bei dir immer ein positives Merkmal.
Naja, weil das ist halt für mich so der Inbegriff von Entertainment, ne? Also wenn der dich so an der Stange hält, dass du dir da nicht zwischendurch überlegst, so, warum kommt der nicht aus dem Pott, dann hat er ja schon alles richtig gemacht.
Weil das Hollywood kommt.
Ist das ja auch so, dass man jedes Mal nochmal fragt, was Tarantino dazu sagt? Soll ich den anrufen oder ist das egal? Wie wichtig ist euch das?
Ich krieg jeden Tag irgendwie eine andere Meldung im Feed, über welchen Schauspieler er gerade herzieht, Alter. Das ist jeden Tag anderer. Jetzt hat er Cillian Murphy irgendwie kritisiert, hat gesagt, so ist ein der kann nichts so als Schauspieler. Gestern kam irgendein anderer oder so. Also jedes Mal so, Tarantino hat das gesagt und über den Schauspieler und über den Schauspieler.
Aber was macht der denn gerade? Also ich meine, jetzt hat er diesen unsäglichen Kurzfilm rausgehauen und jetzt hatet er hauptberuflich über Schauspieler.
Der macht Podcasts und dann lässt er so ein paar steile Thesen ab, ja, die dann irgendwie viral gehen.
Okay.
Aber zumindest bleibt er im Gespräch.
Ja, who cares?
Ist in aller Munde, genau. Ja, cool.
Ja, okay. Zurück zu...
Dann können wir Punkte raushauen.
Zu unvergesslichen Weihnachts...
Also, IMDb habe ich den bei 7,6 stehen. Mhm. Metascore 78.
Ja.
Letterboxd 3,8. Also,
das ist schon alles recht gut.
Ja.
Aber es klingt so, als hätten wir Guest zu hoch eingeschätzt.
Habt ihr ja. 6,5 von mir.
Okay.
Wo seid ihr?
7,5
von Alessandro.
7 von mir.
7 von Lee. Mensch. Mhm. Ja, war nicht so leicht. War nicht so leicht. So, willst du machen? Soll ich?
Ach so, ja, kommt der nächste eigene, ne?
Ja, genau.
Kann ich gerne machen.
Dann?
Ja, kleinen Moment noch. Einmal hier noch. Oh, fuck, Alter, ich hab richtig verkackt hier. So.
Das hört man gerne.
Ja gut, nicht so verkackt wie du, aber halt trotzdem.
Na super.
Ausreichend.
Wow.
Na, am besten war alles andere jetzt in dieser Runde.
Hey.
Der hat nur einen halben Miesen. Und aber liegt wissen, damit aktuell weit vorne. Aber um mal den Druck ein bisschen zu erhöhen.
Wir wissen es, Alessandro kann 30 Mal in den Lostopf kommen, er wird nicht gezogen.
Naja, außerdem ist er ja auch gerne ein Kandidat, der dann so mit dem letzten Raten alles in den Sand setzt.
Das kann auch, ja. Genau.
So, ich habe mir, das war zu meinem Geburtstag, der jetzt auch noch nicht allzu lange her ist.
Herzlichen Glückwunsch nachträglich.
Danke. Da hatte ich nämlich die Möglichkeit am Tag vorher, am Abend vorher, also war nett essen gegangen und anschließend zu einem Screening von der hier vom Europäischen Filmpreis, weil dieser Film da nominiert ist. Und deswegen reiht sich der hier jetzt ganz gut ein in dann doch mittlerweile schon einige Filme, die wir hatten, die jetzt gerade irgendwie Golden Globe nominiert sind und dann halt im weiteren Verlauf natürlich auch Aussichten haben, für einen Oscar nominiert zu werden. Und ich prognostiziere jetzt mal, also eine Oscar-Nominierung ist dem hier sicher. Wirklich, okay. Würde ich Geld drauf wetten. Und okay, es würde mich auch nicht überraschen, wenn er den kriegt. Weil der Hype ist schon hart, gerade was diesen Film angeht. Und das wäre dann auf jeden Fall in der Kategorie bester ausländischer Film. Und der stammt von einem Regisseur, der schon mal Oscar nominiert war, aus Norwegen kommt und Joachim Trier heißt. Und das Schöne an diesem Screening war, dass im Anschluss noch ein Q&A stattfand, wo er mit seinem Drehbuchautor, der bisher bei all seinen Filmen die Drehbücher geschrieben hat, und mit seinem Cutter, der ebenfalls auch schon in diesem Trio all die Filme begleitet hat, da haben die im Anschluss noch ein Q&A gemacht und sehr lange und ausführlich über ihre Arbeitsweise gesprochen. Das war total interessant. Insofern war das ein sehr schöner Abend.
Und du hast eine unvergessliche Nikolausnacht.
Es war eine unvergessliche Nikolausnacht. Ja.
Nikolaus.
So, und deswegen ist das jetzt auch eben einer der aktuell Golden Globe nominierten Filme für Best Motion Picture Non-English Language. Mhm. Und er heißt Sentimental Value.
Also wird er womöglich antreten gegen The Secret Agent.
Ja, ziemlich sicher.
Okay, bin gespannt.
Und ich habe mir das gerade mal angeguckt, ne, von den 6 nominierten Filmen, jetzt für den Golden Globe, sind 5 von Neon.
Oh, krass.
Digga. Also die machen eh gerade eine Riesenwelle, ne? Das ist schon krass, ey. Sie hauen Filme raus. Das läuft ganz gut bei denen. Mhm. Ja, und sowieso. Also dieser Film hier, der hat aktuell 7 Nominierungen bei den Critics' Choice Awards, hat in Cannes 2 Nominierungen bekommen, einen davon gewonnen, der Publikumspreis, hat 8 Nominierungen beim Europäischen Filmpreis und jetzt bei den Golden Globes 8 Nominierungen. Also deswegen mit der Quote oder mit der Masse an Nominierungen ist der halt aktuell echt recht weit vorne, was so die ausländischen Filme angeht. Deswegen, das würde mich nicht wundern, wenn der dann schlussendlich da als Sieger rausgeht. Ja, aber Joachim Trier, ne, wir haben alle, glaube ich, Worst Person in the World gesehen. Und
sicher.
Alessandro? Nein? Ah, okay.
Nein, achso, entschuldige, ich muss was sagen. Nein, habe ich nicht.
Okay, schade, ja, das ist sehr sehenswert. Und das war ja schon der zweite Film, den er mit Renate Reinsweh gemacht hat. Und hier hat er dann eben im Anschluss erzählt, dass er jetzt Bock hatte, wieder einen Film mit ihr zu machen. Also haben sie diesen Film hier geschrieben. Deswegen sein Co-Autor und eben Kollaborateur der ersten Stunde, Eskil Vogt. Der hat das also mitgeschrieben, wie immer. Und rausgekommen ist dieser Film. Und wie die anderen Filme von ihm geht es auch hier wieder um persönliche Beziehungen und vor allem, wie so oft, wird hier recht viel zwischen den Zeilen erzählt. Was ich tendenziell ja schon immer sehr, sehr gut finde, ne? Wenn dir das nicht alles so auf dem Tablett serviert wird und das alles so ausgestellt ist, sondern eben auch man so ein bisschen gefordert ist beim Mitgucken. Die Geschichte sieht folgendermaßen aus. Wir sehen zu Beginn Renate Reinsweh in ihrer Figur Nora Borg, die ist Schauspielerin und die Premiere steht an, sie ist Backstage und hat übelst Flattern und Schiss und traut sich nicht auf die Bühne. So, dann von der Crew reden Leute auf sie ein, versuchen sie zu beruhigen und sie fängt an ihrem Kostüm rumzuzubbeln und fängt an das aufzureißen und dann kommt die Kostümbildnerin an und so, ah nein, mach das nicht und so weiter und das ist riesen Terz und im Off läuft schon die Musik und eigentlich muss sie jeden Moment auf der Bühne stehen und sie hat große Panik, macht dann da so ein paar Dinge und kriegt schlussendlich auch noch hin, rechtzeitig auf der Bühne zu stehen, beziehungsweise die müssen das so ein bisschen verschieben, dann kommt der Regisseur Backstage, redet nochmal kurz mit ihr und dann geht's dann später los und sie schafft es, diese Performance hinzulegen und alle sind froh und happy und fanden das auch gut, was sie da gemacht hat. Und so kriegen wir eben kurz etabliert, mit welchem Mindset sie unterwegs ist, was sie beruflich macht und wie es bei ihr so aussieht. Jetzt erfahren wir, dass sie eine Schwester hat, Agnes. Die ist Mutter und verheiratet mit einem Mann. Und die beiden Schwestern vereint natürlich der Vater, Gustav. Und von dem erfahren wir dann auch recht kurz darauf, dass der ein sehr renommierter Regisseur ist. Eine sehr lange Karriere hatte und jetzt so eine anlässlich eines Festivals da sein Lebenswerk irgendwie Revue, da gibt's so eine, wie heißt denn das, Digga?
Retrospektive.
Eine Retrospektive, danke. Mhm. Der Begriff hat mir gerade ewig gefehlt. So,
das ist selten genug, dass ich dich mal.
Ja, und im Zuge dessen wird er halt viel interviewt und kommt eben wieder so ein bisschen auf seine Ursprünge zurück und so besucht er dann eben auch irgendwann wieder seine Kinder. Und wir erfahren, die Mutter ist gestorben. Das ist dann halt auch mit ein Anlass, warum er überhaupt da hinkommt, weil es dann eben die Beerdigung gibt. Und auch hier sehr spannend, was so die Erzählweise von Joachim Trier angeht, weil die Beerdigung findet statt. Die Schwestern wussten noch nicht mal, so Agnes erzählt Nora, ja, ich habe ihm erzählt, was passiert ist so, aber die wissen halt beide nicht, ob er überhaupt kommt. Und als Nora gerade oben ist und sich mit dem Kind von Agnes beschäftigt, hört sie durch den Ofen, da ist so ein kleiner Ofen, wo halt das Rohr mit unten verbunden ist, und darüber hört sie die Stimme ihres Vaters und erfährt so, dass der gerade unten im Wohnzimmer ist. Wo er nur so einen Kommentar macht, der aber auch schon recht gut etabliert, wie er zu der Frau gestanden ist, ne, weil er halt irgendeinem der anderen Gäste sagt, so, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt irgendwie Gratulation oder Trauerbekundung aussprechen soll, ne, weil die Frau jetzt gestorben oder die Ex-Frau jetzt gestorben ist. Und so erfahren wir, okay, das Verhältnis war offenbar schwierig, und wir merken auch sehr schnell an den beiden Schwestern, dass er sich in ihrer Kindheit nicht immer cool verhalten hat und dass halt Filme machen ganz weit oben stand, und dann kam erstmal lange nichts und die Familie stand halt nicht besonders weit oben auf der Agenda. Ja, und durch diese Retrospektive und eben er das Befassen mit seinem Lebenswerk hat er jetzt nochmal was geschrieben. Und das ist wohl, wie er sagt, sein bestes Drehbuch, was er jemals geschrieben hat. Für ihn auch was sehr Persönliches, und deswegen will er Nora diese Rolle anbieten, die Hauptrolle, weil es um eine junge Frau geht, die Mutter ist, und da sehr viele Elemente drin sind, die sowohl aus Gustavs Leben stammen, aber wie wir dann im weiteren Verlauf erfahren, auch eben aus Noras und Agnes Leben stammen. Und damit ist das ein sehr persönlicher Stoff, und für ihn ist klar, Nora muss das spielen. Und dann, als er ihr das anbietet, ist sie dann aber erstmal so, du hast mich noch nie spielen sehen. Weil er so, hey, du bist perfekt für die Rolle, und ne, also du musst das machen. Und sie halt so, hey, was soll das, du hast mich noch nie spielen sehen. Und er halt so, ja, du weißt, ne, ich mag Theater nicht, so, das ist nicht meins. Und ja, kurzum, sie lehnt das Ding ab und sagt, nee. Wir erfahren dann auch später, sie sagt halt so, hey, ich kann mit dem nicht arbeiten, vergiss es. Das Verhältnis ist definitiv ausbaufähig, und so lehnt sie das ab, obwohl das natürlich für sie auch eine Riesenchance wäre, ne? Weil wie gesagt, er ist ein sehr renommierter Filmemacher.
Jetzt weiß ich, wer den Vater spielt, okay.
Stellan Skarsgård spielt den Vater.
Ja, jetzt weiß ich, ist mir gerade eingefallen.
Ja, naja, und das soll eben so ein bisschen einerseits gleichzeitig Comeback, weil er wohl seit irgendwie 15 Jahren keinen Film mehr gemacht hat, und gleichzeitig aber auch so ein bisschen Abschluss seiner Karriere sein, ne? Dieser Film. Und alles in allem wäre das halt für alle Beteiligten irgendwie eine Riesenchance, aber Nora lehnt das ab und stellt dann wenig später fest, dass er sich stattdessen jetzt an einem jungen Hollywood-Star Narren gefressen hat und möchte, dass die Rolle spielt. Diese Dame, Rachel Camp, wird von Elle Fanning gespielt. Die kommt dann also auf den Plan und fängt an, sich mit dieser Figur zu befassen. Und bei der Vorbereitung für den Dreh und diese Figur stellt sie dann aber natürlich immer mehr fest, wie persönlich dieser Stoff ist und wie viel von Nora in dieser Rolle ist. Und kommt dann halt an den Punkt, wo sie den Konflikt hat, weil sie irgendwie sagt, so, hey, irgendwie, ich bin nicht die Richtige für diese Figur. So. Ja, und eben, wie schon vorhin angedeutet, hier wird wahnsinnig viel zwischen den Zeilen erzählt. Es geht um Familienbeziehungen und es geht um das klassische Vater-Tochter-Ding und um was hinterlasse ich, und vor allem auch was spannend ist, weil sich das wohl, das habe ich nur nachgelesen oder aus einem Interview Q&A erfahren, dass dieses Haus, was wir am Anfang sehen, auch eine Art eigener Charakter ist und das halt auch nicht das erste Mal. Also es ist auch bei, wir haben das ja bei Worst Person in the World auch gehabt, dass so der Ort, wo die leben, eine besondere Rolle spielt. Und hier sehen wir am Anfang Detail-Shots und Close-Up-Shots von Teilen des Hauses, wo das hier alles spielt, dieses Familienhaus. Und Joachim Trier hat auch erzählt, dass die Idee zu dem Film entstand, nachdem klar war, wir wollen wieder was mit Renate machen, dass das Haus der Familie, seiner Familie zum Verkauf angeboten wurde und er sich deswegen so ein bisschen, ne, mit seinem Aufwachsen und so beschäftigt hat und er sich dann auch gefragt hat, was, weil das eben das Haus schon länger in Familienbesitz war und er sich dann eben auch gefragt hat, was haben irgendwie meine Eltern und Großeltern in dem Haus durchgemacht und irgendwann sich auch überlegt, wie denn so die Perspektive der Kinder, die in dem Haus gelebt haben, auf das Haus ist und darüber auch gelandet ist, das sehen wir dann eben auch in dem Film, dass das Haus dann irgendwann selber auch, also wie wohl das Haus auch darüber gedacht hat, über das Leben der Familie, die da lebt. Ne, so, das war das irgendwie schmerzhaft für das Haus, wenn die Kinder da über den Boden trampeln oder irgendwelche Kratzer machen auf dem Parkett und so oder die Wand anmalen oder war das traurig, wenn da keine Stimmen mehr waren von der Familie und es plötzlich ganz ruhig wurde und so. Ne? Also diese Vorstellung darüber, wie das Haus das wohl selber auch wahrgenommen hat. Und ja, natürlich ist es insgesamt in der Summe wahrscheinlich eine große Reflexion über das Leben und Erwartungen der Menschen. Aber es wird hier halt an diesem Mikrokosmos dieser kleinen Familie und den schwierigen Beziehungen innerhalb dieser Familie dargestellt. Und das ist schon wieder sehr, sehr fein geschrieben und deswegen war das auch sehr spannend, dann hinterher zu erfahren, wie so ihr Schreibprozess auch stattfindet, weil sogar der Cutter, also der hat dann zwar irgendwann gesagt, früher habe ich jeden Drehbuchentwurf auch mitgelesen, da habe ich irgendwann mit aufgehört, ne, sondern weil im Endeffekt ist ja meine Arbeitsgrundlage das gedrehte Material und nicht das, was auf dem Papier steht. Aber natürlich gehst du halt, wenn du so eng da mit involviert bist, liest du natürlich auch schon im Vorfeld mal ein Drehbuch, damit du weißt, das ist die Geschichte und so, weil es ja auch, also wer hat das gesagt? Ich glaube, Godard war das, dass ein Film immer dreimal entsteht. Ne? Beim Schreiben, beim Drehen und beim Schneiden. Und deswegen ist es halt auch witzig, dass wir diese drei Departments dann da hatten und die so eng miteinander zusammenarbeiten und dann auch darüber erzählt haben, wie so ihr Prozess stattfindet, weil die da überhaupt nicht klassisch rangehen. Also es ist nicht so, dass Eskil Vogt eine Logline hat oder eine Synopsis und die dann ausgebaut wird oder so. Die wussten hier nur, also wie gesagt, es gab diese Idee mit dem Haus und dann war aber die erste Idee, mit der die gearbeitet oder gespielt haben, war dieses Schwesternpaar. So, die wollten halt was über Schwestern erzählen und dann kam der Vater dazu und dann das Thema und ne, also sie, die meinten auch, ihre Arbeitsweise sieht so aus, dass wir ganz viele einzelne Notizen haben von Ideen, die wir irgendwie gut finden und dann geht es darum, die irgendwie auf eine Kette zu bringen. Also ist es nicht so dieser klassische dramaturgische Aufbau, wie du sonst halt irgendwie im Creative Writing irgendwie das lernst und dann eben so da rangehst, sondern es ist recht chaotisch, aber es ist halt so ein ständiges Ping-Pong, dass die sich halt diesen Gedanken austauschen. Ich sage auch ganz oft, hängen die dann halt nur ab und sprechen über diese Ideen und so weiter und es ist nicht wirklich ein aktiver Schreibprozess. Und so hat er auch den Probenprozess beschrieben mit den Schauspielenden, was ich super spannend finde und ich dachte so, oh Digga, einmal so arbeiten, ey. Weil er sagt, Casting sieht für ihn auch mehr so aus, dass er die Leute kennenlernt, dass er Zeit mit denen verbringt und abhängt die, und die übers Leben sprechen und jetzt nicht nur hier irgendwelche Szenen spielen, sondern halt beim Sprechen über die Figuren dann auch Dinge ausprobieren und so. Und es ist halt eher so ein Mitentstehen lassen, als jetzt, hier ist die Figur und jetzt musst du möglichst gut da reinpassen, sondern es geht halt wirklich um das, was der Schauspielende dann eben auch mitbringt. Und das finde ich eine super spannende Arbeitsweise und da hatte ich natürlich mal tierisch Bock drauf und deswegen war das insgesamt halt auch super spannend dann mit diesem Q&A im Anschluss. Der Film selber ist ein bisschen hinter meinen Erwartungen zurückgeblieben, weil ich habe im Vorfeld halt schon wirklich viel, viel, viel Positives gehört und es war schwierig, da keine Erwartungen zu haben.
Kein Cassavetes geworden, ja?
Nee, also warte mal, ich habe irgendwo Paul Schraders Rezension gelesen. Ja, der schreibt, Sentimental Value, a high point of 2025, a must see. kann Got It Right by giving Joachim Triers Film The Palme d'Or. Stellan Skarsgård gives the best performance of his career. You recognize the film's frontal emotional assault, but it's the oblique ones which make sentimental value great. Das war's dran. Auf jeden Fall. High Point weiß ich nicht, weil wie gesagt, bei mir ist es so ein bisschen, also die Erwartungen waren einen Tick höher als das, was ich dann im Film gesehen habe, weil ich schon dachte, der geht 2 Stunden 13 und ich hatte schon zwischendurch gedacht, das hätte man auch alles eine Spur knackiger erzählen können. Nicht jede der langsamen Kamerafahrten, die wir hier sehen, trägt wirklich was zu dem bei, was der Film erzählen möchte. Also da ist noch ein bisschen Fett dran, um es mal so zu formulieren. Aber zweifelsohne ein richtig guter Film und ein spannendes Ding, was eben diese Vater-Tochter-Beziehung angeht. Und da auch, das ist jetzt wahrscheinlich kein Spoiler, aber es gibt einen Dialog zwischen den Schwestern, wo die eine halt die andere fragt, ey, wir sind doch gleich aufgewachsen. Warum wurde mein Leben dadurch ruiniert und deins nicht? Und dann sagt die Jüngere zur Älteren, naja, ich hatte dich. Ne, also und in die Richtung geht das. Also es ist halt schon auch eben so viel Aufarbeiten und eben Reflexion von dem, was halt abgelaufen ist. Und ja, der abwesende Vater, der dann aber eben auf seine alten Tage nochmal was sehr Persönliches machen möchte und damit wahrscheinlich auch irgendwie was aufräumen möchte, das ist schon schön erzählt, ey. Also das ist einfach, ich bin einfach auch Fan. Also Joachim Trier, ich werde auch gucken, dass ich mir, ich glaube, das war jetzt sein 6. Langfilm, aber ich werde gucken, dass ich mir die anderen noch angucke, weil das schon wirklich, der macht auf eine eigene Art Filme und ich mag das, dass das nicht alles so offensichtlich ausgelegt wird, was hier erzählt wird.
Ja, das ist gut. Und schauspielerisch hast du hier wahrscheinlich auch was geboten.
Ja, ja. Also ja, Stellan Skarsgård macht das super. Ich finde es auch spannend, ne, weil er ist ja Schwede und hier wird Norwegisch gesprochen. Mhm. Und machen sie ganz clever, weil auch eben erzählt wird, dass er dann irgendwann nach Schweden gegangen ist, glaube ich. Aber toll ist auch die Schwester spielt, die Agnes, Inga Ibsdotter Lilias heißt die. 17 Credits, alles Norwegisch, aber die ist gut. Und das, also hier, wir hatten es vorhin von Chemie und das ist hier natürlich auch, gerade wenn Schwestern oder Geschwister erzählt werden, finde ich das immer super wichtig, glaube ich denen das Verwandtschaftsverhältnis, ne? Das läuft natürlich wahnsinnig viel über Körperlichkeit und so. Mhm. Und das stellst du hier nicht eine Sekunde in Frage. Das ist wieder richtig gut gemacht.
Ja, dann packe ich die mal auf meine Watchlist. Ich habe tatsächlich bis jetzt nur Worst Person in the World gesehen von ihm, aus seiner Filmografie. Mhm. Aber es ist ein interessanter Filmemacher durchaus, ja.
Ja, so viel dazu. Hat 7,8 Millionen gekostet, ist aktuell nur irgendwie bei über 10 Millionen, aber läuft auch erst seit letztem Donnerstag im Kino hierzulande und ich glaube auch, dass der noch nicht überall weltweit läuft und das ist natürlich auch wieder der Inbegriff eines Festivalfilms. Das ist jetzt ein...
Standing Ovations.
Ja, in Cannes, Viertelstunde oder was, ne? Also
ja, da wird ja so. Die Qualität eines Films wird ja an den Minuten gemessen, ja. Des Applauses.
Und was Tarantino dazu sagt.
Und das, ja.
Ja. Und klar, wir hatten hier auch schon Palme d'Or-Gewinner, wo wir gesagt haben, was zur Hölle. Hm. Aber das ist die Sorte Film, wo man das nachvollziehen kann. Das ist halt schon, das ist natürlich ein bisschen deep, ne? Und eben so eine sehr persönliche Auseinandersetzung mit persönlichen Themen. Mhm. Deswegen ist es nicht wenig überraschend, dass die Kritik das feiert.
Und deiner Meinung nach klarer Oscar-Favorit, ja, in der Kategorie?
Also bisher, ja, aber wirklich nur rein rechnerisch, ne? Jetzt mal so gar nicht gemessen an dem, was es inhaltlich ist, weil Citra ist ja auch super krass. Mhm. Und also, da gibt es auf jeden Fall ein paar Kandidaten, die richtig Chancen haben.
Ist denn Deutschland eigentlich im Rennen mit irgendeinem Film?
Naja, Sound of Falling hat ja richtig gute Chancen.
Sound of Falling könnte nominiert werden, okay.
Aber eben ist jetzt bei den Golden Globes nicht dabei gewesen, deswegen...
Spricht wiederum nicht dafür.
Spricht nicht dafür, ne? Mhm. Aber der hatte ja auf Festivals hatte der auch ordentlich Furore gemacht, deswegen mal gucken. Ja, Sentimental Value heißt auf Deutsch übrigens genauso. Da haben sie nichts dran geändert. Ist Rated R und geht eben 2 Stunden 13 und jetzt hätte ich Punkte.
Okay.
8,0 auf IMDb Metascore ist bei 86. Letterboxd 4,2. Das ist alles schon richtig ordentlich.
Wer muss?
Du musst.
8,5. Mhm. Nee, ich sag 9. Ich sag eine 9.
9.
Hm? Okay. Nee, ich sag eine 8,5.
Ja, was jetzt?
Jetzt wirklich 8,5. Sorry. Unentschlossen.
Okay.
Alessandro?
Ich sag eine 8,5.
Ich bin mal 8.
Scheiße, ich wollte 8 sagen, aber gut.
Gut, dass ich nochmal zurückgesegelt bin. Ich dachte tatsächlich, dass das dass hier direkt wieder um Schauspielerei geht. Dass das vielleicht ja, noch ein bisschen positiv
so, ich
ausschlägt.
Ich dachte 8, ne? Da dachte ich so, Guess, der ist ja schlecht in dem Spiel.
Ja,
immer noch.
Ja, immer was anderes.
Und dachte, wenn der schon 9 geht, dann gehe ich.
Also ist schon ein großes Risiko, dass du die gleichen Punkte wie ich nimmst, ja, wenn du weißt, dass, wie schlecht
ja,
ich bin.
Nee, deswegen, ich meinte ja, eigentlich hätte ich drauf kommen müssen, dass du ja, aber ich dachte, du kennst ihn, aber du kennst ihn ja gar nicht eigentlich sozusagen.
Nee.
So. Da wäre so ein bisschen.
Ich glaube, bei Worst Person in the World war ich bei 9.
Ich glaube, ich war auch
oder?
So in der Area.
Ja.
Ich mochte den auch sehr.
Ja, ich hab,
das ist wirklich ein geiler Film, echt. Ey, musst du dir angucken, ja, Alessandro.
Na gut, Thema ist ja auch interessant, wie er gesagt hat, das spielt ja auch mal eine wichtige Rolle. Hm. So, man Mehrwert hat und so, wenn auf einmal so ein cooles Thema ist, was jetzt zum Beispiel Lee mega interessiert und auch so, wo wir Filme interessiert sind, dass das so Thema ist. Ja, interessant.
Ja, und die Renate hat ja eine gute internationale Karriere auch inzwischen gemacht.
Ja, eben, also gerade Worst Person in the World hat bei der ja richtig was ausgelöst.
Voll, ja. Da haben einige angeklopft. So, auf zum nächsten Weihnachtsfilm.
Juhu.
Für Dennis den Dritten, wenn wir chronologisch vorgehen, wäre jetzt Scrooge dran aus dem Jahr 1988. Mhm. Die Geister, die ich rief. Und ein erneutes Punkteraten.
Ach ja.
So, ich habe vorhin angefangen, jetzt fängt es an.
Okay. Lee 7,5. Alessandro 10.
Wie es so sagt, so mit Ausrufezeichen.
Aber ganz kurz, also gibt es da wieder jetzt irgendwelche Letterboxd-Bewertungen, von denen ich nichts weiß oder so?
Der bewertet doch nicht.
Ach so, ist das so pauschal, ja?
Der bewertet okay. bei Letterboxd nicht. Der hat alle Sterne, da sind keine Sterne.
Aber das klingt so, als würdest du da was wissen, was ich nicht weiß.
Nee.
Ja, okay, 10 ist ja schon eine Ansage.
Ach so, du meinst, dass ich irgendwelche Insider-Informationen gekriegt habe? Nein, es wird hier nicht gemuckelt und geschoben. Er hat mich nicht bestochen. Also, auch wenn ein Italiener involviert ist, geht hier alles integer vonstatten. Entschuldigung. Guck mal, okay, Serbi-Italiener, er denkt gleich hier Riesenverschwörung.
Was? Nein. Es hätte ja nur sein können, dass da irgendwann mal irgendeine Info fiel.
Dann bin ich dran. Dann sag ich, Guess. Oh, das ist auch schwierig trotzdem. Ich sag eine 9, Guess, eine 9. Und Lee, weiß ich überhaupt nicht. Da sage ich ganz safe so eine 7,5 einfach.
Ja, wahrscheinlich steht und fällt hier recht viel mit, wie steht man zu Bill Murray.
Ja, das weiß ich nicht, aber ich denke mal, ne, ich hoffe mal.
Alles gut. Ich habe mir für Guess 8,5 notiert. Macht mir jetzt ein bisschen Angst. Ich fühle mich gerade so, als wäre ich ein bisschen sparsam mit meinen Tipps. Hier so 10 und 9 und Alter, the fuck?
It's a classic.
Ja, voll. Ich sag jetzt bei Alessandro 9.
Okay.
Haben wir dich gut ausgetrickst oder was? So, ja, das war alles nur ein Trick.
Yes.
Ich bin bei 6. Ne?
Okay.
So. Okay. Scoochie-Doochie.
So, wer möchte erzählen, was hier geht?
Ja, Guess.
Ja, gut, ich meine, die klassische Scrooge, wie sie heißt, also hier wurde es in Scrooged geändert, aber das ist ja, glaube ich, die klassischste Weihnachtsgeschichte aller Zeiten, ob jetzt in Buchform oder in Verfilmung. Ich glaube, ich habe auch mal so einen richtig klassischen aus den 30er oder 40er Jahren, so einen Schwarz-Weiß-Film, wo es halt wirklich diese Geschichte von diesem Alten ist, vor 100 Jahren, der irgendwie, keine Ahnung, der irgendwie so Geld verleiht und dann aber nicht an Weihnachten glaubt und nicht an die Liebe und Menschen hasst. Und dann wird halt bekehrt, indem man ihnen die Vergangenheit zeigt, die Gegenwart und die Zukunft. Mhm. Und hier hat man das Ganze in das heutige Szenario versetzt, beziehungsweise in den 80ern, weil hier geht es um einen Filmproduzenten und der geht halt auch über Leichen. Der will halt nur Kapital und will halt irgendwie, Emotionen sind ihm scheißegal, der kackt seine Kollegen an, der hat eine Assistentin irgendwie, die sich um ihre Familie kümmern muss, die einen Sohn hat, der nicht spricht, seitdem der Vater irgendwie umgekommen ist. Und das interessiert ihn alles nicht. Der will einfach nur das Geschäft irgendwie vorantreiben. Die machen so ein Weihnachtsspecial, was eine Live-Sendung ist übrigens, was schon mal eine wilde Idee ist, von dieser klassischen alten Scrooge-Geschichte, was schon super Meta ist. Und er ist halt der Produzent in diesem TV-Team, der da halt total normalerweise ganz rational irgendwie das entscheidet oder das bringt oder die Entscheidung trifft halt, die meiste Kohle einbringen. Und zu Weihnachten wird es natürlich emotional und es wird dann Gefühle appelliert. Er hatte mal eine Freundin, von der er sich auch hässlich getrennt hat. Und jetzt geht's darum, hat auch jemand entlassen aus der Firma und jetzt geht's darum, dass er besucht wird von den drei Geistern, nämlich einmal Geist der Vergangenheit, dann Geist der Gegenwart und dann Geist der Zukunft. Und die nehmen ihn so mit auf eine Reise in seine Kindheit. Er kommt dann praktisch in das Haus, wo er aufgewachsen ist. Er sieht sich als kleiner Junge mit seinen Eltern, wie er da zur Weihnachtszeit irgendwie Zeit verbracht hat. Die können ihn nicht hören, nicht sehen. Dann ist er in der Gegenwart, wo er auch so bestimmte Leute besucht, die mit ihm zu tun haben. Und dann ist er in der Zukunft, wo es dann auch heißt, so wird die Geschichte enden, wenn du nicht an dir selbst arbeitest. Und diese Hauptrolle oder diese zentrale Rolle dieses Herrn wird gespielt von Bill Murray, wie wir schon erwähnt haben. Und so im Grunde genommen, so dieser arrogante Arschloch, das kann er ja auf jeden Fall. Also, das war ja schon mal ganz gut besetzt. Würdet ihr da noch was, also okay, aber Alessandro, würdest du noch was hinzufügen?
Jetzt im Detail braucht man nicht mehr, wenn wir
gleich noch ist das, oder?
Was zu sprechen kommen, aber grundlegend hast du ja alles gesagt. Ne?
Ja.
Ja.
Und das ist auf jeden Fall mal ein Film, der, weil so oft, wie wir diese Weihnachtsgeschichte von Dickens letztendlich gesehen haben in Filmform, ob es jetzt die Muppets sind, weißt du, im Grunde ist die Story dieselbe, oder Mickey Mouse und Dagobert irgendwie als Scrooge und Co. Aber hier hat man zumindest ein paar Sachen verändert. Und hier hat man zumindest irgendwie so neue Nuancen reingebracht und ein paar neue Erzählstränge und alles ein bisschen moderner gemacht und nicht so dieses, also man hat es ein bisschen entstaubt, das alte Buch von Dickens, diesen Klassiker, das kann man schon sagen. Und
Wann habt ihr den das letzte Mal gesehen?
Das letzte Mal kann ich dir gar nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall ein Film, den ich damals gesehen habe, ganz frisch. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den im Kino gesehen habe.
Ach so, gleich.
Aber war schon sehr, sehr große Liebe damals bei der Erstsichtung und das hat sich auch gehalten.
Aber du hast den wahrscheinlich seitdem schon noch ein paar Mal gesehen.
Ich habe ihn schon ein paar Mal gesehen, weil, also ich mach's kurz, ist für mich einer der besten Weihnachtsfilme aller Zeiten. Und der ist für mich, der rangiert hier im ähnlichen Bereich wie Eine schöne Bescherung, Griswolds und Co. Also so.
Ach echt?
Der ist für mich so in der gleichen Liga. Ich liebe den. Und alles, was diesen Film betrifft und so bestimmte Szenen aus dem Film sind für mich legendär. Und hier sind von mir auf jeden Fall eine Menge persönlicher Emotionspunkte mit drin, die halt nichts damit zu tun haben, wie ich diesen Film vielleicht runterbrechen würde, wo ich sagen würde, ja gut, sachlich betrachtet und so weiter, aber diese, was hat der 37 Meter Score oder so, da sage ich, fickt euch, Alter, das ist halt ja wirklich total.
Das ist heftig, ja, was ihr alles gesehen habt.
Das ist ja ein totaler Scheiß.
Ich war überrascht, Alter, als ich das aufgeschrieben habe. Krass, ey, das war wirklich, das hätte ich nicht erwartet.
Ja, das
habe ich auch nicht kommen sehen.
Das ist nur wirklich ein bisschen.
Aber gestern hast du das ja mitbekommen, was Bill Murray ganz am Ende des Films macht, wenn schon die Credits quasi laufen, Abspann. Wie er dann so mit dem Publikum spricht, so im Kino.
Ja klar, so wie er so jetzt die linke Seite,
ich denke, jedes Mal, wie geil das gewesen wäre damals und du hast das quasi erlebt und so, wenn er dich
da anspricht. Ja, dass man im Kino praktisch nochmal animiert wird, das ist schon, witzig, ja.
Das war schön
und so. Ja, und überhaupt diese Ansprache ist halt alles so irgendwie auch so klassisch, weißt du, das ist halt so, hätte auch in so einem Film aus den 50ern sein können, wo es am Ende halt nochmal eine Rede gibt von einem, weißt du, so über die Läuterung und so. Aber auf der anderen Seite auch dieses Monster mit diesen Practical Effects, weißt du, so wenn er so halt diesen Umhang da aufmacht. Und er spielt das halt mega, wie ich finde, so, weißt du, dieses. Einerseits zeigt er dann Emotionen an manchen Stellen, aber dann reißt er sich wieder zusammen und wird dann wieder zu diesem Arschloch, weißt du, so hin und her. Und es ist halt schwer, den irgendwie umzupolen. Und das finde ich halt sehr, sehr schön in diesem Film, dass er das, wie das letztendlich abläuft und so. Und der hat so viele Szenen, die ich halt großartig finde, ja, mit Bobcat Goldthwait und mit John Fawcett, der ihn dann besucht so, als sein ehemaliger Chef und diese ganzen Geschichten, der Taxifahrer und diese ganzen Figuren, die hier mitspielen, das sind einfach zu oft gesehen, diesen Film. Wie geht's euch?
Ja, Digga, hier ist meine Will Ferrell-Referenz, weil Robert Goulet spielt ja mit.
Mhm.
Und Will Ferrell hat ja sehr schön auch immer mal wieder Robert Goulet gespielt.
Ah.
Kennst du das nicht, wo er da als Robert Goulet in dem Auto ankommt und Big Papa von Biggie singt?
Nee, habe ich glaube ich noch nicht mehr bekommen.
Digga, das ist so groß, ey.
Ja. Robert Goulet ist, glaube ich, auch in der Musikszene als Buster Poindexter bekannt und hat, glaube ich, auch so Hit the Road Jack in den 80ern nochmal geremaked und ist damit in den Charts gekommen. Ja, ja, okay. Der hat nochmal irgendwie mit einem anderen Künstlernamen hat er dann nochmal irgendwie Musikkarriere gemacht und hat da richtig Platten verkauft. Ja.
Mhm.
Auch noch ganz witzig.
Ja, aber eben spielt sich hier halt selbst, genauso wie Lee Majors.
Das ist auch das fand ich zum Beispiel herrlich, Alter. Das war so wie Grindhouse, Alter. Dass du auf einmal Lee Majors hast in so einem Action-Weihnachtsfilm. Da gab es noch keine Action-Weihnachtsfilme, wie die später kamen, weißt du, so Reindeer Games und hier mit Mel Gibson, den hattest du hier, dieser Santa-Film und so. Das war damals neu und dass Lee Majors mit so einer Knarre da irgendwie einmarschiert bei den Elfen, Alter, ist super, ey. Wo hast du das schon mal gesehen? Ne? Das ist schon herrlich, Alter, wie der anfängt.
Ja, ich finde auch die Chemie zwischen Robert Mitchum und Bill Murray ganz geil.
Ja, stimmt.
Ja.
Bei diesem Essen und so, das ist schon ganz cool, ja.
Richtige Hollywood-Größe noch dabei. Karen Allen spielt sein Love Interest, die wir aus Indiana Jones natürlich kennen.
Mhm. Carol Kane ist auch super.
Carol Kane, ja.
Geist,
ja. Ja, Geist gerade Kurt Stealing war die mal wieder zu sehen, gerade als Mutter.
Nee. Das war ein Spoiler, wer bei Kurt Stealing die Mutter spielt, aber es war natürlich nicht Carol Kane.
Nee, es war nicht
Carol Kane.
Es war
eine Laura. Nicht die Mutter von ihm. Nicht die Mutter von ihm.
Sondern?
Die Mutter von den beiden, von Dings hier, von, Alter, jetzt fallen mir den Namen nicht ein. Von,
Ach, du hast recht, Alter. Spielt die jüdische Mutter.
Ach so.
Ja, ja, stimmt. Sie spielt die jüdische Matriarchin.
Liev Schreiber meinst du, ja.
Richtig, von Liev Schreiber und von
Onofrio.
Vincent Onofrio.
Vincent Onofrio, natürlich.
Ja.
Ich will die ganze Zeit Timmy Olyphant sagen, nur mit diesem O. Onofrio, Olyphant.
Alfred Woodard als die Assistentin hat ja mittlerweile auch Riesenkarriere gemacht und hat man ja auch 1000 Filme gesehen. Und Bobcat Goldthwait aus Police Academy natürlich in erster Linie bekannt. Er spielt diesen Sargmitarbeiter, der dann gefeuert wird von ihm und dann ihm auch ab und zu mal im Laufe des Films über den Weg laufen wird. Aber
John Glover, auch so ein Ding, ne?
John Glover, ja. Auch
irgendwie sehr ähnliche Figur wie bei Gremlins 2, finde ich.
Mhm.
Aber halt trotzdem cool. Ne? Ja, ja, voll gut.
Ja, Buddy Hackett kennt man natürlich auch aus der Filmgeschichte und so. Also es sind schon ein paar große Namen. John Foster natürlich aus Denver Clan. Als Carrington Leader bekannt. Ja. Also gute Leute.
Regie haben wir noch nicht mal genannt.
Nee, Richard Donner hat den tatsächlich gemacht. Und was ich auch gelesen habe im Zuge der Recherche, ist, dass Richard Donner ja gar nicht klar kam mit Bill Murray und
das
die
sich auch so
gegenseitig in die Haare gekriegt haben, weil ich finde, beim Endprodukt ist davon nicht zu sehen. Also,
echt, findest du?
Also vielleicht habe ich es ein bisschen schön geredet, aber ich sehe da keine großen Diskrepanzen, dass man jetzt, also du siehst ja bei manchen Filmen, dass die Dreharbeiten holprig waren und dann hast du sowas wie Apocalypse Now, wo du denkst, Alter, was ist ein grandioser Film. Du siehst niemals, dass da so eine Schwierigkeiten waren während des Drehs.
Ich finde nur hin und wieder sieht man, wie viel Spaß die Leute hatten beim Dreh und weil das jetzt noch gar nicht allzu lange her ist, dass wir Groundhog Day besprochen haben, finde ich schon, dass man da einen Unterschied sieht.
Echt, ja?
Ja.
Fand sie hier, ja,
fällt jetzt nicht stark ins Gewicht, aber es ist schon so, irgendwie kommt das rüber, finde ich.
Ja, weil ich denke, glaube ich, was das ausmacht, dass er halt so viel übertrieben spontan ist, immer ausbricht auch und dann andere
improvisiert
Sachen macht.
Viel.
So auch.
Eben, der improvisiert halt.
Dass das so komisch wirkt und manchmal irgendwie denkt man so, was ist da los? Aber dieses Gefühl gut ist, weil das zu diesem Charakter passt und zu dem Film selber und das den so irgendwie wieder besonders macht, weil der eben nicht sozusagen Anführungsstrichen perfekt inszeniert ist, strukturiert ist und so. Hm. Und dass es nicht nur mal ein guter Witz ist und hat er spontan darauf reagiert, sondern dass er die ganze Zeit diese Atmosphäre mitnimmt, auch mit dieser Figur. Weil was hier diese Scrooge-Geschichte ausmacht, die Christmas Carol, im Gegensatz zu diesen ganzen anderen, es ist einfach ja eigentlich eine langweilige Geschichte. Und eigentlich ist es, weil wir ja die ganze Zeit einen Typen folgen, der mega unsympathisch ist, der mega einfach so ein langweiliger, reicher Bonze ist. Und jedes Mal wird so inszeniert, dass es auch immer so ein trockener Typ ist, den man ja wirklich nicht mag. Und dann langsam kennt er ihn irgendwann. Aber Bill Murray mag man von Anfang an irgendwie, weil er so crazy ist und so drüber und seine Art hat. Und deswegen ist es die ganze Zeit interessant, dem zu folgen, weil man das irgendwie sympathisch findet auf seiner VR ist. Eben dieser Bill Murray-Typ. Und deswegen ist es einer der wenigen, wo man sagt, da gefällt mir das. Zum Beispiel, ich mag da kaum eine. Muppets Weihnachtsgeschichte mag ich noch, aber da liegt es an diesem ganzen Drumherum mit den Muppets und wie witzig das ist und von der Atmosphäre. Michael Caine ist da auch nicht wirklich. Klar, zum Schluss dann irgendwann, wenn er so ein bisschen dann lockerer wird. Aber sonst sind alle, die ich kenne, fand ich nie, und es sind viele, sind ja auch so 100 Verfilmungen oder so, sind immer super öde irgendwie. Und hier ist ja auch, was er gesagt hat.
Aber wir springen.
Ja, egal, sag erstmal dazu.
Ich finde, Bill Murray ist fast in allen Figuren drüber. der spielt fast immer drüber. So, und bei Ghostbusters ist ja auch dieses Ding, der Typ, der sich selber viel geiler findet als alle um ihn rum, und da schwingt eine entsprechende Arroganz mit und so weiter. Und man findet als Zuschauer,
so gut, ja,
findet man das aber irgendwie so cool. Ja, nur hier wirkt dieses Ding, was drüber ist, an vielen Stellen forciert, finde ich. Guck mal, zum Beispiel diese Szene, wo er sich mit Claire Allen unterhält und im Hintergrund am Set wird noch gehämmert. Und er weist darauf hin, so, hey, könnt ihr bitte mal kurz aufhören zu hämmern? Und dann wird er halt immer lauter und genervter davon. Ne? Das wirkt schon mal zweiten Mal übelst forciert.
Aber
und ist dadurch
das
irgendwie
gut,
nicht
das
so...
Es gibt ihn nochmal so, das ist das, was ich meinte mit diesem Übertriebenen nochmal, und dass er manchmal so komisch ist von dem, wie er dann actet doch oder wie er vielleicht sein soll. Weil weiß auch nicht, ob das so schon spontaner war oder so mit drin. Weil das so cringe ist, was er macht.
Ja, aber siehst
so
du, ich finde da...
dass man sagt, ich bin jetzt das Arschloch, ich übertreibe jetzt noch ein Arschloch zu sein, weil das ja auch die Figur ist, weil diese böse Figur, die ja gestaltet wird, dass sie wirklich alle hasst und eigentlich die Armen da so voll ausnutzt und alles egal ist, ist ja schon an sich eine übertriebene Figur eigentlich von der Idee per se.
Ja, aber ich finde, man spürt irgendwie, dass er das nicht so fühlt in dem Moment, dass er in dem Moment lauter sein musste, von der Regie angewiesen, als es selber sein wollte.
Okay.
Was ich meine?
Also ich finde nur, dass es okay, dass er nochmal sagt, ich gebe der Figur noch mehr, als es ist. Okay, das, oder was ich gut finde da und so besonders dran, ehrlich gesagt. Also ich finde das auf jeden Fall.
Ja, also was ich zu deinem... jammern auf sehr hohem Niveau hier, also alles fein.
Was ich zu Alessandros Angebot Argument nochmal sagen wollte, ich glaube, dass wenn du folgst zwar am Anfang einem Arschloch und du siehst, wo ihr einsteigt und so weiter, dass er voll der Wichser ist und voll der schlimme Kapitalist und so, aber diesen Vergangenheitssprung gibt es ja relativ früh. Das heißt, du siehst ja, dass er anders angefangen hat, dass er in diesem Hundekostüm irgendwie in dieser Kindershow war und mit langen, zottligen Haaren und er so der Außenseiter und dass er sich so nach oben gearbeitet hat. Spätestens da weiß er, okay, er hat auf jeden Fall gute Seiten in sich, die man irgendwie wieder hervorkehren muss. Das heißt, es ist ja nicht so, dass am Ende erst merken, der ist jetzt doch gut, sondern der Zuschauer weiß ja, oder die ZuschauerInnen wissen ja relativ früh dann, okay, der war früher nicht so, wie er jetzt ist.
Ja, das wird ja schon durch die Figur Claire erzählt. Ne?
Ja, ja,
das,
eben, durch sie und so.
Wenn sie was an ihm gut fand, muss er ja irgendwie eine gute Seite gehabt haben.
Ja, ja, genau, weil du merkst ja, dass sie ihn komplett anders tickt und so. Mhm. Insofern glaube ich, das ist jetzt nicht nur der Typ Bill Murray, so, dass du das denkst, sondern es wird auch etabliert, dass er irgendwas Gutes hat.
Nee, das ist für mich einfach der Typ Bill Murray schon von vornherein, weil du findest von Anfang an, es ist auch so schwer zu nach so, ja, weil man den von Anfang an interessant findet einfach, das macht er jetzt nicht.
Ja, unterhaltsam auf jeden Fall.
Weil er es übertrieben und anders macht und so und auf eine andere moderne Art, wie du gesagt hast, jetzt mal in den 80ern und so und jetzt spielen und nicht hier irgendwo im 19. Jahrhundert in so einem englischen Dorf, wo ich noch Kaminholz nur habe und nichts anderes zum Heizen. Sondern das ist wirklich so jetzt und es ist halt die ganze Zeit spannend. Das macht Spaß halt, wie er ist die ganze Zeit. Mhm. Du hast halt so, denkst du, das meinte der nicht ernst. Mhm. Das doch jetzt nicht. Aber es ist trotzdem so witzig, weil er so abgefuckt ist, dass ich sogar dann nachher denke, bitte werd nicht umgekehrt. Werd nicht lieb und so ungefähr. So denke ich eher. Lass dich nicht von den Geistern einschüchtern und so die ganze Zeit. Weil ich denke, so ist abgefuckt, weil er ist auch so eine starke Person. Dass wenn er manchmal so durchdreht, dann ich schon denke, oh nein, nein, jetzt ist er vor seinem Chef und so, jetzt ist da hier John Glover und so an dem Tisch und so und sein Boss und so, alle sind da mit schon und er schiebt da diese Paras. Und ich denke, oh nein, das darf nicht sein, weil du musst so cool bleiben, wie du bist. Und so,
ich habe sehr gelacht bei dem an der Stelle, als er das Wasser über den Kellner kippt und dann sagt, ich dachte, es wäre Richard Pryor.
Das war schon ja, ziemlich
geil. Geile Sache, das war bestimmt auch wieder spontan.
Ganz schön ein Insider auf jeden Fall, ja.
Ja, ja, voll der Deep Cut. Hm. Ja, echt cool. Ja, ich war auch sehr überrascht über den Metascore. Also,
ja, ja.
Vielleicht müssen wir noch erwähnen, dass auch dieser Film Oscar nominiert war. Haben wir schon? Nein.
Nee, haben wir noch nicht.
Für Best Make-up gewonnen hat aber Beetlejuice.
Ja, ich glaube, Danny Elfman hat die Musik geschrieben, auch definitiv ein Name.
Beide Filme, ja.
Also, stimmt, ja. Also, durchaus Leute hier unterwegs, die man kennt. Und ich finde, also Richard Donner, so allzu viele Comedies hat er nicht gedreht, oder? Das kennen wir natürlich von Lethal Weapon und Co.
Also
aber
da hat er jetzt natürlich mega Lauf gehabt. So, ne? Ist ja schon so Action-Comedy, ne? Lethal Weapon ist ja auch so ein bisschen. Und ich meine, Goonies hat er davor gedreht. Dann kam der.
Ja gut, aber
und
Goonies
dann kam
ist zum Beispiel
Lethal Weapon, der hatte so voll den Lauf und so, ne? Also Goonies, Lethal Weapon, Geister, die ich rief, so hintereinander weg.
Ja, ja, voll. So von den Filmen definitiv. Aber ich finde, Goonies ist in primär keine Comedy und Lethal Weapon ist für mich auch primär keine Comedy. Scrooge wiederum ist für mich primär eine Comedy. Deswegen finde ich, ist das schon einer von denen, wo ich sagen würde, das ist Richard Donners Comedy-Ausflug. So. Ansonsten.
Der ist auch ein bisschen gruselig und so. Also jetzt so, als ich früher den hatte und so, weil der so haptisch gemacht ist und mit diesen Geistern und alles. Ist
ja, glaube ich. Wenn man so ganz klein ist und den sieht.
Gerade am Anfang so mit den Practical Effects und den,
nein, der ist ja auch
mit der Maus aus dem Schädel.
Hm? Der ist ja PG-13. Also,
ja, klar, ja. Mit dem erfrorenen Obdachlosen und so, definitiv. Also der hat schon seine düsteren Momente. Das ist jetzt nicht für die ganz Kleinen.
Und der schafft es halt am Ende auch mit dieser klassischen Ghostbuster-Rede. Ich weiß nicht, wieso ich das mal als Beispiel nehme, aber wenn so die Leute überall sind und eine Menge sind und anfeuern oder irgendwie reden, die ist auch einer der besten.
Ja,
also,
mich
mit allen Klischees, die gehen so, ne? Mit dem Jungen und so, alles, was da rauskommen wird, und das trifft einen auch voll, jedes Mal.
Mich also kriegt die auch, wo sie dann so, wo Karen Allen dann vor die Kamera zieht, weißt du, und dann.
Karen Allen ist hier schon richtig toll auch wieder, wie Indiana Jones und so.
Die ist ja, super. Immer, die ist halt super, natürlich.
Schon mega knuffig des Todes, ey, und cool trotzdem dann so, ne? So alles in allem.
Ja.
Die macht sich schon.
Auch natürlich so als Pendant halt sehr Klischee, weißt du, Arbeit im Obdachlosenheim, also als Freiwillige und so, ist natürlich der komplette Gegenentwurf zu ihm und so, aber ist trotzdem cool.
Ja.
Also ist ein perfekter Weihnachtsfilm, weil er ist irgendwie locker flockig, ist leicht, ist ein bisschen Anarcho und so, und deswegen der und die Griswolds.
Kurzweilig. So, weißt,
kurzweilig.
Was die ganze Zeit hier in einem Film sagt, zack, zack, da geht's immer weiter, da ist nichts lang.
Voll, ja. Definitiv.
Schöne Atmosphäre so, ist es auch geil so in der Stadt. Wo sind die denn überhaupt? New York?
Ich weiß LA? Gar nicht, wo wir sind.
Was, schon Schnee da, ne? Es wird schon LA, New York sein, ne? Weil die ja einfrieren da und so.
Na, das so ein Filmstudio ist, kann ich mir vorstellen, dass es in LA ist.
Chicago irgendwie. Egal, auf jeden Fall so dieses Amerika 80er Jahre Weihnachtsfeeling kommt richtig gut auf da. Mm.
Ja, stimmt schon, ja, LA ist wärmer.
Ich glaube, es ist schon New York.
Mm.
New York dann. Ja.
Kann hinkommen.
Oder als ich, weißt du, was ich immer denke? Ich denke immer, okay, das bin ich, als sie da bei Bill Murray in der Vergangenheit sind und er nur vom Fernseher sitzt und ihn erzogen hat, wo er sein Fleisch kriegt, was auch mega witzig ist und wie er das sagt, so, weißt du, wie teuer das war, das ist auch so was lustig. Dann denke ich so, okay, das war ich oder das war halt Tarantino, wie er immer erzählt, wo wir jetzt schon wieder bei Tarantino sind und so, das arme Kind da. Deswegen ist er so ein Arschloch geworden. Was?
Ja, ist auch geil, wie er dann argumentiert, so, was denn? Wo ist denn das Problem und so weiter? Das ist doch qualitativ hochwertiges Fleisch. Das kostet jetzt Inflationsbereich so und so viel.
Auch, ja. Das ist so gut, oder? Das
mega.
Ist schon echt schöne, tolle Szenen, die so Erinnerungen bleiben, die man zitiert und alles, ja.
Ich war auch überrascht, dass manche Effekte wirklich gut gealtert sind.
Ja, stimmt.
Ja.
Also dieses, wo er da aus dem Fenster gehalten wird und so.
Sieht noch gut aus.
Das war ich echt überrascht. So, das funktioniert noch.
Ja, auch großartig, wo John Foster als sein Ex-Chef sich dann Drink macht und er vorher auf ihn geschossen hat und dann dieser Drink überall rausfließt, so aus ihm raus, so, weißt du, die da aus ihrem Loch und so.
Düstere Szenen und so. Und Michael Chapman hat die Kamera hier gemacht, der hier Taxi Driver, Raging Bull nominiert war auch für einen Oscar und so, ne? Also richtig heftig und so. Und der sieht ja auch die ganze Zeit toll aus. Auch so dadurch durch das Bild immer nie langweilig, ne? Also, ja.
Naja, da rennt ein verhärmter Mitarbeiter, weißt du, der entlassen worden ist mit einer Schrotflinte durchs Firmengebäude so. Also das hast du, glaube ich, in keinen anderen Scrooge-Verfilmung hast du das gesehen. Also.
Ja, aber geht's euch nicht auch so? Es ist super schwer, nicht seine Figur aus Police Academy zu sehen bei Bobcat Goldthwait.
Ist schwer. Ist schwer bei ihm, definitiv.
Aber trotzdem funktioniert sozusagen seine.
Es ist die Art zu reden, Alter. Es ist, er hat halt einen ist dieses ständige Hoch und Runter mit seiner Stimme.
Ja, klar.
Ja, aber war seine Vorgeschichte hier aus Police Academy. Wenn er nämlich hier dann nicht den Job wiedergekriegt hätte am Ende oder so, ne? Spoiler, dann wäre wahrscheinlich jetzt da dieser Punker und so, der dann aber wieder zur Polizei geht und so.
Hm. Logisch.
Das wird sein.
Ja.
Das ist es, ne? Ach, haltet die Schnauze, ey.
Halt du die Schnauze. Fröhliche Weihnachten.
Ich find's krass, dass in den Trivia Facts noch steht, dass Bill Murray Rain Man, Big und Cocktail abgelehnt hat, um diesen Film zu machen.
Das ist auch wahr.
Hat Tom Cruise seine Karriere etwa Bill Murray zu verdanken?
Könnte man meinen, ja.
Bill Murray hätte einfach die Cocktails da in die Fresse gehauen, da wenn die an der Theke was bestellt hätten und so, hier kriegst du deinen Mix selber oder so.
Wäre auf jeden Fall ein anderer Film geworden, ja. Und haben wir schon erwähnt, dass sämtliche Brüder von Bill Murray hier auftauchen?
Nee, haben wir noch nicht.
Also nee, haben wir nicht.
Drei Brüder, die alle hier eine kleine Rolle haben. Mhm. Also ein Prominenter ist wahrscheinlich Vater dann eben Anfang, der tatsächlich auch den Onscreen-Bruder spielt.
Genau.
John Murray.
Dann Brian Doyle Murray, der den Vater spielt, ne, als man seine Vergangenheit sieht.
Mhm.
Sein Bruder spielt seinen Vater. Und dann nochmal der andere, der da auch auf der Couch bei seinem Bruder sitzt, ist auch noch ein Bruder. Der
genau, ja.
Einfach. Der ist gar nicht, ne?
Ja.
Das
ist schon witzig.
Ja. Ich weiß gar nicht, ob wir den Supporter schon erwähnt haben, der hier diesen Auftragsfilm.
Doch, damit bist du eingestiegen.
Bin ich eingestiegen mit Dennis den Dritten? Dritte. Okay, alles klar, gut. Dann war ich mir nicht sicher, dann nochmal Grüße. Ja, wollen wir Punkte nennen?
Mhm.
Hau raus.
6,9 auf IMDb, der Metascore, den haben wir schon verraten, 38.
Skandalös.
Und Letterboxd 3,3, da war ich auch so ein bisschen überrascht, weil das ist gar nicht so gut, ne?
Nicht minder skandalös.
Und obwohl ich jeden, den ich frage, Das sind die meisten, selbst die den Weihnachten nicht mögen. Die sagen dann.
Auf den Film können sie sich einigen.
Die Geister, die ich rief. Ja, Weihnachtsfilm. Deswegen verstehe ich das nicht. Hm. Aber gut, das sind halt keine Letterboxd-Möchtegans, wie wir.
Nee. Wir halten dagegen.
Jetzt bewerte ich den Film, nur damit die Wertung da hochgeht, ey.
Ja, naja, gestern. Das klingt ja so, als wäre das ein 10-Punkte-Film für dich.
Ja, natürlich ist das ein 10-Punkte-Film.
Natürlich ist das.
Das ist ein Herzfilm von mir und ein, ja, wie gesagt, Top 3 besten Weihnachtsfilme der Filmgeschichte. Und was Alessandro gerade gesagt hat, ich meine, selbst das ist jetzt ein Weihnachtsfilm, weißt du, auch wenn der natürlich seine sentimentalen Momente hat, auf den du dich wahrscheinlich dann auch einigen kannst, wo du sagst, ja, den kann man sich angucken.
Ich fand den schon immer super.
Deswegen sage ich ja, also auch wenn er dieses Weihnachtsthema behandelt,
ja, ja,
geht er schon klar.
Voll.
Und das ja schon.
Ja, zumal eben, also hier hat man am Ende halt diese Ansprache, wo man sagen könnte, hier haben wir den cheesy Moment.
Ja, ja, klar. Aber ich mag halt Weihnachtsfilme
ja und deswegen
bei mir natürlich noch mehr Punkte als bei dir, aber bei dir auch wahrscheinlich mehr als andere Filme. Mhm. Alright.
Also 10 Punkte von Guest. Alessandro, wo bist du gelandet?
10.
Auch eine 10.
Damn. Okay, ich bin bei 9.
10? 9 von dir, okay.
Das freut mich.
Hätte ich auch nicht gedacht.
Du bist doch nicht so ein Scrooge, alter Schäde. Du bist ja doch ein ganz netter Kerl.
Ihr wollt mich so darstellen.
Hast du auch 7,5 oder so gegeben? Ne, 7 glaube ich, ne?
Ja.
Dennis, Alter, 29 von 30 möglichen Punkten, ey. Mal gucken, ob Atombomb das mit Santa Claus schlagen kann. Wir sind gespannt.
Ja, da ist Lee dann wieder für den Arsch bestimmt.
Ja, mal sehen.
Ich weiß nicht, wie ich zu meinem Image komme, aber viel Spaß damit. Ihr reitet euch da selber in die Scheiße.
Ja, den finde ich sowieso auch nicht leicht zu raten, aber ja, da sind wir noch nicht. Mache ich erstmal meinen? Ja, dann bringe ich mein Los für Dezember und grüße Markus an dieser Stelle hier aus California und schönen Gruß dahin.
Du Arschloch, fick dich.
Dem waren wir zu anständig und zu politisch korrekt, deswegen kein Supporter mehr, wird jetzt öffentlich geschämt, aber seine Lose sind noch im Lostopf und deswegen schönen Gruß dahin, die werden wir natürlich nach wie vor rezensieren und da habe ich ein Los gezogen aus dem Dezember 24 und im Januar haben wir den ersten Teil von diesem Franchise durchgesprochen und jetzt habe ich passenderweise den zweiten Teil als Los rezensiert. Ich glaube, Lee und ich haben da irgendwie hin und her getauscht und von mir gibt es jetzt Drachenzähmen leicht gemacht, Teil 2 How to Train Your Dragon Nummer 2. Und ich habe ja schon erwähnt, dass es kein Weihnachtsfilm per se ist, aber es ist zumindest ein Film, den man mit der ganzen Familie zu Weihnachtszeit gucken kann. Ich glaube, da passt er schon ganz gut rein. Insofern ist es ganz cool, dass wir den jetzt in dieser Episode haben. Und wie das komplette Franchise inklusive Realfilm aus diesem Jahr ist hier Dean DeBoer zuständig für. Und im ersten Teil wurde etabliert, die Drachen sind natürlich die großen Feinde des Wikingerstamms und die hier eine Rolle spielen. Und allgemein werden sie von Menschen gehasst, verteufelt und vor allem auch gejagt. Und die jüngere Generation dieses Volkes sorgte für eine Veränderung und hier im Sequel haben wir jetzt eine Welt, wo Menschen und Drachen im Einklang leben. Spielt übrigens 5 Jahre später. Ist auch ganz cool, weil hier so die Kinder oder die Jugendlichen aus dem ersten Teil sind tatsächlich hier noch ein bisschen gewachsen und sehen halt einen Tick erwachsener aus. Und Hiccup, die Hauptrolle, und Toothless, ich glaube auf Deutsch Hicks und ohne Zahn, wenn ich mich nicht täusche.
Also ohne Zahn ist richtig, das Hicks weiß ich nicht, ich glaube Hicks kann sein, ja.
Bin ich mir auch nicht sicher, weil es nur gefreestylt. Die sind immer noch ein Dreamteam und die Jugendlichen haben alle so ihre persönlichen Drachen, mit denen sie unterwegs sind. Und die Bedrohung kommt diesmal von außerhalb der Siedlung, von einem finsteren Herrscher namens Drago, der mit seinen Schergen und diversen Fallen Drachen jagt, sie unterjocht und sogar kontrollieren kann. Und bis hierhin so die Rahmenhandlung der Story. Also ich bin ja auch jetzt keiner, der jetzt irgendwie jede Szene erzählen muss. Insofern, darum geht's. Es gibt einen sehr schicksalhaften Tod, den wir in diesem zweiten Teil hier zu verschmerzen haben. Es gibt eine Begegnung mit einer Person aus Hicks Vergangenheit, der wir noch vorher noch nicht zu tun hatten. Und zu eh schon recht prominenten Sprecherriege sind hier einige Namen dazugekommen, weil Jay Baruchel ist wieder dabei, Jared Butler ist wieder dabei, Craig Ferguson, Jonah Hill, America Ferrara, Cate Blanchett, TJ Miller, Kristen Wiig, Christopher Mintz-Plasse und Jimon Hunsu und Kit Haring hier aus Game of Thrones. Der Lord Snow. Also Riesensprecherriege, Riesenprojekt. Oscar nominiert als bester Animationsfilm damals. Alle drei Teile sind, glaube ich, in der Top 100 der Box-Office-Hits. Der hier hat aus 145 Millionen 621 gemacht. Und allzu viel habe ich hier eigentlich nicht zu sagen oder kann jetzt nicht irgendwelches mit irgendwelchen Funfacts um die Ecke kommen. Ich kann nur sagen, dass das hier auch wieder ein toller Familienfilm ist. Ist stark animiert, ist abenteuerreich, actionreich. Du hast coole Charaktere, mit denen du irgendwie auch im ersten Teil, die dem ersten Teil ans Herz gewachsen sind, inklusive der Drachen. Und diese Bindung und die Freundschaft wird im zweiten Teil halt noch weiter fortgeführt. Und ist auch cool, dass sie noch nicht nochmal das Prinzip wiederholen, sondern diesmal ist man halt auf einer anderen Ebene und hat halt einen neuen Fun für einen außerhalb, den man halt vorher noch nicht gesehen hat. Und das ist schon ganz cool, dass sie auf jeden Fall eine neue Geschichte und eine neue Story mit einbauen in diesem überaus erfolgreichen Franchise. Und ich mochte den auch sehr. Ist natürlich mega animiert und macht Spaß. Also auch der zweite Teil von How to Train Your Dragon alias Drachen 10 leicht gemacht ist von mir eine Empfehlung. Und gerade so als Familienfilm ist der, glaube ich, toll.
Ja, für Große, ne? So Fans, so geht ja auch so ein bisschen Kaiju-mäßig zur Sache da und so, ne?
Ja,
was
ja.
So neu ist in dem zweiten. Und das ist ja schon geil, stimmt. Irgendwie. Also ich mochte den zweiten auch. Ich fand den, glaube ich, sogar besser als den ersten.
Fand ihn sogar besser. Mhm.
Ne? Also ich habe das auch nicht gedacht, dass mich diese Reihe kriegt. Aber die hat voll gut funktioniert.
Ja, ja. Ich mochte im ersten Teil schon diese Annäherung, weißt du, so, dass sie natürlich erstmal so, das hat sich natürlich etabliert im zweiten Teil, das heißt, das ist noch schon Aspekt, der wegfällt im Sequel, so, das mochte ich halt so beim ersten Teil, dass du gar nicht weißt, okay, sind das so die feindlichen Wesen, und dann merken beide Parteien so, okay, die sind gar nicht so böse, wie sie immer tun, und die Drachen haben ja Angst vor den Menschen und umgekehrt und so.
Klassiker, ja.
Und das fehlt natürlich im zweiten Teil, weil da ist natürlich alles schon etabliert und alles friedlich und so, aber, also es ist ein klassisches Ding, so, weißt du, da ist halt ein Feind, der so gegen unsere Helden schießt, aber da geht es nicht mehr um diesen Konflikt zwischen den Drachen und unseren Guten. Also du hast ja keinen Antagonisten per se im ersten Teil. Das fand ich schon super interessant als Animationsfilm. Dass du keinen Bösewicht in dem Sinne hast, sondern der Bösewicht ist der Vater, der eigentlich gutmütig ist.
Die Idee an sich.
Aber natürlich durch die Geschichte und durch die Gerüchte, die da irgendwie aufkommen, sind natürlich die Drachen als große Bedrohung sehen und die deswegen bekämpft. Das heißt, der hat eigentlich keine böse Absicht, außer sein Volk und seine Familie zu beschützen. Und im zweiten Teil hast du halt so ein bisschen so diesen klassischen Antagonisten, der natürlich die Welt unterjochen will. Deswegen kommt der natürlich mit ein bisschen mehr Animationsklischees daher, aber ich würde wahrscheinlich den ersten Teil bevorzugen. Aber trotzdem ist er gut, trotzdem ist er geil. Und diese Kaiju-Idee und so und diese ganzen Fallen, wie kreativ die auch kreiert worden sind und so, ist schon cool. Also danke, Markus, dass er hier nochmal irgendwie das Sequel reingeworfen hat. Das ist auf jeden Fall ordentlich. Insofern konnte ich mir den auch angucken. Für mich sind das ja alles Erstsichtungen. Ich habe ja noch keinen einzigen von diesen Teilen gesehen.
Ach so.
Hast du die Realverfilmung eigentlich inzwischen gesehen, Alessandro, oder?
Nee, habe ich noch nicht.
Die hast du nicht angucken.
Möchte ich auch nicht unbedingt. Also
muss nicht sein. Ja, weiß man nicht, ob die viel Neues irgendwie reinbringt. Hast du die eigentlich geguckt, Lee?
Noch nicht, nee. Will ich aber sehen. Soll ja gut sein, ja.
Ja, habe ich auch noch nichts Schlechtes drüber gehört.
Macht ja der Junge, der jetzt irgendwie so hier aus... Alter, wie heißt der denn jetzt? Black Phone. Aus Black Phone, der Junge, ne? Der ist ja,
ah, ja, stimmt.
Spielt den nächsten.
Stimmt.
Passt auch eigentlich so vom Aussehen. Ja. Der ist auch so besonders, sieht der aus. Der hat sowas. Ja.
Okay, ja.
Cool.
Ja, ich glaube, Lee hat sich an der Synchronstimme von Jay Baruchel ein bisschen gestört beim ersten Teil. Also,
war das so?
Ja, okay. Irgendwie hast du gesagt, hast du zu sehr den Schauspieler vor Augen, so durch die
Stimme. Ja, aber ich finde die schon sehr solide, alle, die Filme.
Ja. Passt schon. Gute Animationsfilme.
Ja.
Geht eine Stunde 43 aus dem Jahr 2014 und ja, das war's schon. Also viel mehr kann man eigentlich dazu nicht sagen. Ich habe jetzt mal, was die Fun Facts angeht, habe ich zwar ein paar Sachen durchforstet, aber da war jetzt nicht wirklich irgendwas bei, wo ich jetzt gesagt hätte. Ist jetzt mega interessant. Cate Blanchett ist hier halt dazugekommen in diesem Film, weil sie gesagt hat, sie wurde natürlich von ihren Kindern gedrängt, weil die Filme bei sich zu Hause rauf und runter liefen. Und als sie gehört haben, dass sie das Drehbuch zu Hause reingeflattert bekommen hat, haben die gesagt so, ey Mama, da fehlt kein Weg dran vorbei, musste mitmachen. Und sie selber hatte keine Verbindung mit der Reihe, aber hat sich dann natürlich durch ihre Kinder inspirieren lassen, dann hier ihre Stimme zu leihen. Okay.
Classic.
Ja, dann Punkte. IMDb 7,8, Metascore 77, Letterboxd 3,8.
Das ist richtig gut alles, ey.
Ja.
Crazy. Okay, Alessandro muss anfangen.
Wie war es denn beim ersten? Weißt du das noch, Lee? Du weißt das nicht mehr, ne? Da brauche ich nicht nachfragen. Du weißt auch nicht mehr, was das
ist. Der war auf jeden Fall so, dass es mich überrascht hat. Das war sehr gut. Also der war sehr weit oben.
Dann sage ich hier, du hast ja nur positive Sachen gesagt eigentlich, außer dass es mit dem ersten nicht da ist und deswegen ein bisschen verloren hat. Dann sage ich 7,5.
Oh, ich glaube nicht, dass das reicht. Aber ich notiere es mal. Sorry, nur laut gedacht. Nee, weil ich glaube wirklich, das müsste besser sein. Ich bin so ein bisschen am Hadern zwischen 8 und 8,5. Ich sag mal 8,5.
Dazwischen. Die 8.
Fuck, genau. Okay.
Wenn ich mich
Was hast du dem ersten gegeben?
Ich glaube eine 9.
9 sogar? Okay.
Vielleicht eine 8,5. Ich weiß nicht. Ich habe jetzt auch nicht nachgeguckt. Irgendwas zwischen 8,5 und 9. Und der ist halt, der geht schon in die gleiche Richtung und ist immer noch ein geiler Film. Aber kommt nicht ganz an den ersten ran, wie ich finde.
Na dann, einen haben wir noch.
Ich hatte schon Schiss gerade, weil Lee meinte so, ja, nee, da kommt er nicht ganz ran. Da dachte ich so, sagt er jetzt eine 7 oder was, Alter? Weißt du, weil du, ich dachte, es geht, dass du jetzt in die andere Richtung tippst, dass du meinst,
nein,
so
ich habe gesagt, ich glaube, das reicht nicht mit dem Tipp von Alessandro.
Ja, das reicht nicht. Das da habe ich anders interpretiert. Da dachte ich so, Alter, was noch drunter? Ja, einen haben wir noch.
Siehst du, mich über das Ziel hinausgeschossen.
Der letzte Weihnachtsfilm für heute.
Ja, The Santa Claus. Von wem kam der?
Der Film ist von Atombomb in den Ring geworfen worden. Und sorgt dafür, dass ich die wirklich spärliche Filmografie von Tim Allen ein bisschen erweitern kann, weil, Alter, von einem Schauspieler, der schon eine Menge gemacht hat, habe ich mit ihm auf jeden Fall die wenigsten Berührungspunkte gehabt. Also Galaxy Quest fällt mir ein und ansonsten hatte ich hier diesen San Camino Christmas, diesen Netflix-Film. Das sind so die beiden Filme, die ich von ihm gesehen habe.
Aber du bist halt kein Fan, ne?
Also ich bin kein Fan, ich habe Tool Time nie gesehen, ich habe keine einzige Folge Hört mal, wer da hämmert gesehen, also selbst in Serienform.
Hast du Black Belt gesehen?
Auch nicht, nee. Tim Allen ist irgendwie komplett an mir vorbeigegangen, Alter. Alles, was der gemacht hat.
Das ist aber eine andere Rolle von ihm, ist das ja ein Arschloch und so. Also, das, was du denkst wahrscheinlich von ihm oder so. Oder was er mit
ja, war aber auch, glaube ich, in San Camino Christmas, hier in Quatsch, in El Camino Christmas war er auch so ein ziemlich arroganter
Fatzke. Ich glaube, das zieht sich durch fast. Also, er ist ja schon auch die Sorte Schauspieler, die selten wirklich krass hinter einer Rolle verschwindet, sondern die Rollen haben alle was sehr Ähnliches.
Guckst du ja wenigstens, hast du alle gesehen.
Ja,
das ist eine
Story. Ja, gut, okay, die Sprechrollen, den habe ich
gesehen.
Ach,
nicht Black Belt, Red Belt heißt der, roter Gürtel, Entschuldigung.
Okay.
Mit Jimmy Edgefor, der ist super. Ja, okay.
Den kenne ich nicht.
Okay.
Alessandro, hast du denn Hör mal, wer da hämmert geguckt?
Also, ich bin großer Hör mal, wer da hämmert Fan gewesen. Ich habe das als Kind auch immer geguckt. Und ich habe das jetzt auch so mit meinem Sohn, haben wir das nochmal angefangen. Und er findet das auch mega, weil er sich erstmal totlacht darüber, dass der alles nicht hinkriegt und dann auch Handwerken an sich geil findet. Ne? Und dann natürlich wieder Familiensache. Und ich finde, es ist eine schöne Serie, auch jetzt immer noch, auch dass sie so standhält damals, was so war, wegen Frauenbild und alles Mögliche so, ne? Weil er ja eigentlich so, der ist dann, ne? Männer können alles dies, das und so, ja. Aber das wird ja immer dadurch, dass er es eben nicht hinkriegt und dass er diese schlaue, studierende Frau und alles Mögliche hat, die es voll drauf hat und so, ist das eine schöne Mischung und so, ne? Also schon damals und so.
Aber da war auch, das war Pamela Anderson, ne? Die Assistentin gespielt hat in der Show.
Ja, ganz
Show,
kurz,
ja.
In den ersten 2 oder 3 Staffeln vielleicht sogar noch, da war die Heidi halt, ne?
Ja, Heidi.
Das wurde umgesetzt dann, ne?
Und später war das ein anderes Kalender-Girl, was es dann gemacht hat, die eigentlich persönlich interessant hat.
Ja, ich kenne voll viel, so, weil ich da aufgewachsen bin zu der Zeit. Ich habe eine schrecklich nette Familie geguckt, aber natürlich dieser Zaun und so hin und her und diese ganzen Sachen, diese
Mega
Running
Wilson,
Gags und so.
Wilson,
ja, das habe ich natürlich alles mitbekommen irgendwie.
So schön, wenn er die Zitate und die Philosophen, alles, was ihm erklärt, dann so auf einen Punkt gebracht und er bringt das so schön durcheinander, weil das ist einfach genial. Also das war schon immer gut. Ja.
Genial, okay.
Ja, ist schon witzig. Ja, dann eben schön. Nimm doch nicht meine Worte immer auf eine Goldwaage, leg die nicht.
Und du warst auch Fan, ja?
Fan von Home Improvement?
Ja.
Nee.
Nicht wirklich.
Hätte ich mir auch nicht vorstellen können. Ja, aber dann hat er Last Man Standing gemacht, Alter. Also er hat ja von 91 bis 99, hör mal, wer da hämmert. Dann hat er Last Man Standing von 2011 bis 21.
Naja, aber so das lang. Ist eben gefühlt immer die gleiche Sitcom, die er macht.
Ja, es ist auch immer dasselbe und so, ne? Aber ich meine, er hat hauptsächlich...
One-Trick-Pony.
Und lief halt, ne? Jetzt ist er gerade Shifting Gears 2 Staffeln mit Kat Dennings zusammen, ne? Also
ja, Shifting Gears,
Scott.
Ja.
Also der macht das schon, sein Ding zieht er da durch und so, ne?
Ja, der ist eine eigene Marke, auf jeden Fall. Und hat
ja,
eben,
jeder kennt ihn auch irgendwie.
Ja, und er scheint eine gewisse Zielgruppe abzugreifen, weil ich meine, das ist hier eine große Disney-Produktion. Und er spielt die absolute Hauptrolle. So, wir müssen aber raten.
Ja, das machen wir.
Alessandro muss anfangen.
Ich sage eine 6. Und Lee sage ich eine 6. Einfach, ja.
Guess.
Ich sage Alessandro eine 10.
Jetzt einfach so jeder Weihnachtsfilm mit 10.
Ich bin gerade gut gefahren. Und Lee sage ich, ja, das ist schwierig, Alter. Walt Disney-Film, Alter.
Ja, ich weiß jetzt auch nicht, ob er Tim Allen mag. Scheiße, ey.
Ich weiß auch nicht, wie er zu Tim Allen steht. Ich glaube, weiß nicht. Jetzt hat man
zu
ein bisschen
Weihnachten wissen wir schon mal nicht gut. Aber das hat ja eben trotzdem bei den anderen Filmen nicht funktioniert. Da hat er trotzdem gut gefunden.
Ich sag mal,
klingt nach einer Herausforderung jetzt.
Ich sag nur 6.
Aha. Alter, du sagst wirklich eine 10 bei Alessandro?
Das Ding ist, ist ja was, hart, ich meine, das Ding ist, wir kennen ja Alessandro. Und ich weiß halt, dass so Filme, die ihn Spaß machen oder die er so, die er immer wieder locker flockig so weggucken kann, die kriegen von ihm öfter mal eine 10. Also bei Scrooge war es leicht, bei dem er weiß ich nicht, aber ich glaube, es könnte einer von denen sein. Ich glaube auch, dass er so Arnold Schwarzenegger versprochen ist, versprochen. Ich glaube, dass er dem auch eine 10 gibt. Das sind so alles für ihn so Filme, wo er nichts dran auszusetzen hat. Aber es ist jetzt, wie gesagt, ist nur meine Vermutung. Deswegen bin ich bei ihm immer ein bisschen euphorisch, weil ich weiß, bei ihm ist nicht so detailliert abstufen, sondern es hat oft eine 10 einfach, wenn der Film ihm gefällt.
Mhm. Das ist, finde ich krass, aber okay. Also ich sag Alessandro 8 und Guess habe ich mir mit 6,5 notiert. Da quasi schon einfließen lassen, das Weihnachtsfan und so.
Muss ich selber mal gucken, wie viel ich ihm gegeben habe. Okay.
Ja, weil Tim Allen ist halt ein Faktor, ne? Also
ja, ja.
Das ist hier so die große Unbekannte und ich meine, wie man zu dem steht, kann hier schon eine Menge ausmachen.
Ich muss auch zugeben, dass ich seine Filmografie wesentlich umfangreicher geschätzt hätte, als ich dann gesehen habe, wie viel er letztendlich gemacht hat. Also es waren ja dann mehrere Toy Story Rollen, weißt du, in verschiedenen Filmen und Kurzfilmen und so und viel Serien und so Tooltime und so. Aber insgesamt, wenn du das so runterbrichst auf die einzelnen Projekte, war es jetzt gar nicht so viel, was er gemacht hat.
Ja, deswegen echt nur diese Serien die ganze Zeit. Und zwischendurch mal so ein Filmchen, wo er wahrscheinlich gut Geld gekriegt hat. Oder
super
so,
präsent, ne? Ja.
Aber für mich ist halt wirklich Galaxy Quest sticht so raus aus dem anderen Kram.
Voll.
Kommt ja ein zweiter.
Und da spielt er ja auch einen arroganten Typen, der von anderen ätzend gefunden wird und so weiter. Ne?
Stimmt, ja. Das ist ein bisschen sein Profil.
Aber der ist wirklich sehr viel besser als alles andere, was ich von dem kenne.
Ein bisschen auch Verrückte Weihnachten, der andere Tim Allen Weihnachtsfilm. Mit Jamie Lee Curtis.
Ist das der, wo der so mit diesem, wo er so gefesselt ist mit dem Weihnachtslametta?
Ja, also das Bild, ja, das Cover. Aber das ist so, da ist ja, die beiden, er sagt so, ey, unsere Tochter ist weg, die geht jetzt studieren. Wir brauchen noch nicht Weihnachten feiern. Ich habe ausgerechnet, wir sparen $6,000, wenn wir nicht Weihnachten fahren. Und wir beide fliegen einfach nach Hawaii. Machen Urlaub. Und dann kommen die ganzen Nachbarn und sagen so, denkt, Nightcrawler spielt da mit und so, ne? Und sagen so, ey, wieso stellt ihr den Frosty nicht auf? Ey, wieso spendet ihr nicht der Polizei und kauft den Weihnachtskalender? Ey, wieso gibt ihr nicht den Chorgeld und so? Diese ganzen Sachen machen die nicht mit, weil die sparen wollen und werden die ganze Zeit bedrängt. Der ist super. Den mag ich lieber als den hier.
Ist auch geil, dass er einfach noch einen Weihnachtsfilm einfach dreht.
Ja.
Ja, der hat doch, was, 2017 gab's noch El Camino Christmas?
Ja, und Santa Claus 3 Teile und Santa Claus die Serie, 2 Staffeln schon bei Disney Plus, ne? Gerade auch neu.
Aber das finde ich halt abgefahren. Es ist so, also verbindet man mit Tim Allen irgendwie sowas Heimeliges oder warum kommen die auf die Idee, den immer wieder in Weihnachtsfilme zu packen? Weil er ist ja schon eigentlich eben, wie wir gesagt haben, immer dieser archetypmäßig eher so dieser Unsympath.
Ich finde es auch richtig abgefahren, dass Disney ja hier die große Ausnahme gemacht hat und normalerweise, wenn einer, den die besetzen wollen, irgendwie vorbestraft ist, weil der Disney-Konzert, weißt du, so familienfreundlich und so hin und her, dann machen die einen großen Bogen drum. Aber Tim Allen, der vorbestraft war wegen Drogenhandel,
oder? Ja, der Drogendeal, ja.
Da haben sie sich einfach mal gesagt, ja gut, okay, wir haben zwar einen Mugshot gesehen von dir, aber bei dem hier machen wir mal eine Ausnahme und besetzen dich als Weihnachtsmann.
Damals gab es noch nicht Social Media und so, das hat keiner mitbekommen und so, das gab es ja auch hinterher.
Ach komm, Alter, weißt du? Keiner vom Disney-Konzert wusste das, hör auf.
Da haben die gedacht, so scheiß drauf und so, oder haben es selber nicht gekriegt und dann hinterher. Ja, hinterher hat natürlich dann irgendwann, aber es war so erfolgreich, keiner hat es interessiert, das ist schon witzig, das stimmt auf jeden Fall. Ja.
Ja, wollen wir mal sehen, was hier geht. Es ist ja ein kleines Wortspiel in dem Titel, was vielleicht nicht der eine oder andere, was dem einen oder anderen vielleicht entgeht, weil es geht um die Santa Clausel, um mal das Clause zu übersetzen. Und das ist schon natürlich für mich als Wortspiel-Fan. Das ist natürlich grandios, weil das der Aufhänger ist dieses Films.
Ich überlege gerade, welche Zahl du da reinbasteln kannst. Egal, gut.
Ja. Wer will die Story zusammenfassen?
Also, dann mache ich es mal, ich habe es noch gar nicht gemacht. Ja. Ist hier auch so ein bisschen Scrooge-mäßig angehaucht, witzigerweise, weil Tim Allen ist, wie wir es die ganze Zeit gerade gesagt haben, so ein bisschen so, kümmert sich nur um sich selbst, so ein bisschen arrogant und so, und kümmert sich zu wenig um seinen Sohn, der letztlich von seiner Frau getrennt, die einen neuen Typen hat, Rudge Reynolds, der auch so uns mehreren Weihnachtsfilm ist? Nee, nur Gremlins noch und den hier, ne?
Und, ja, aber natürlich Beverly Hills Cop, seine Paraderolle.
Ja, aber das ist kein Weihnachtsfilm, oder?
Nee, das ist kein
Weihnachtsfilm. Der spielt halt auch immer den gleichen Typen, ey.
Ja, ja.
Ja, ja, bis er sich operiert hat lassen. Auch den, ey.
Obwohl, normalerweise ist er schon ein bisschen gutmütiger als hier. Also, hier ist er schon unterm Strich sehr unsympathisch.
Ja, aber archetypisch halt dieser Lutscher.
Ja, ja, eigentlich schon.
Ja. Hier nur ein Lutscher mit Doktortitel, genau.
Ja.
Entweder mit einer Marke ein Lutscher oder mit Doktortitel oder ein Banker. Ist alles immer so diese langweiligen Typen.
Okay. Der Spießer, ja.
So, und er soll sich mehr um seinen Sohn kümmern und so, weil jetzt hat er den über Weihnachten. Der Sohn will auch nicht da sein, er will lieber bei der Mutter sein und so, weil er schon weiß, dass beim Vater das wird nichts und so kommt's auch. Der kriegt nicht mal das Weihnachtsessen hin, alles verkokelt und die sind dann irgendwo beim Chinesen oder so klassisch und so, ne? So, jetzt was nachts passiert, die hören irgendwas.
Klassisch.
Und dann?
Weihnachtsessen beim Chinesen, ne?
Ja, dieses, also ich meine, wenn man essen geht Heiligabend, dann geht das eigentlich nur immer bei den Chinesen so, ne? Das ist ja diese klassische, was im Film immer gezeigt wird. Ah, die feiern kein Weihnachten und die haben immer auf, so, ne?
Aber der Witz ist ja, dass es nicht beim Chinesen ist, sondern dass das eine amerikanische Fastfood-Kette ist, wo er sagt, it's an American institution und dann kommen sie rein und dann ist erstmal der ganze Raum voll mit chinesisch gelesenen Menschen.
Ja?
Ja.
Ach so, okay. Das hab ich gerne mal bekommen. Ich weiß nur, dass da ganz viele Väter mit ihren Kindern waren. Weil das da ganz viele Väter waren, mit den Kindern waren.
Und ja, so, ja. Die auch ja, da, nee, aber das ist halt schon ist einfach so eine Diner-Kette war das, oder?
Ja, genau. Ja, irgendwie sowas. Ich dachte jetzt, ich bin jetzt einfach klischeemäßig gesagt, ich weiß gerne mal, was das war. Wo war ich jetzt? Ah ja, und egal, die hören was da nachts und dann sehen die da oben, klettert einer rum, die erschrecken den und der fällt runter und man sieht so, wie da Kunstschnee so eine Decke ist, vom Dach mitgezogen wird. So, das ist schon witzig, das ist mir nicht... egal, scheiß drauf. Als Effekt. Und er landet unten und so und ist weg und da hast du herausgestellt, das ist Santa Claus und klauselmäßig, wie Guess so gerne sagt, ist der ist der, muss er jetzt den Weihnachtsmann machen?
Ja, der hat eine Visitenkarte dabei, ja. Und der guckt auf die Visitenkarte und da ist halt Kleingedrucktes drauf. Und
genau,
da stehen die Geschäftsbedingungen.
Und da wird er so, werden die quasi entführt von diesen ganzen Heinzelmännchen da. Und dann kriegen die alles mitgesagt und so. Und dann nächsten Tag denkt er, es war ein Traum. Aber der Sohn weiß doch ganz genau, nee, nee, Alter, das war so. Und dann merkt er langsam, verwandelt er sich die Fliege mäßig auf einmal hier David Cronenberg mäßig in so einen Santa Claus. Und das ist lustig. Und ja, und jetzt geht's darum, noch Thema wichtig, nicht nur, dass der Santa Claus wird und das annimmt und so und dass man langsam glaubt, dass das so wird. Wird auch ein bisschen Vater, ein netterer Typ und so. Scrooge-mäßig halt Weihnachtsgeschichte immer, alle werden besser. Ist es so, dass der Junge natürlich das der Mutter sagt und allen, dass er der Santa Claus ist. Und das ist halt so dieses Ding, dass er, alle denken, der hätte eine Psychose, ein Trauma, irgendwas und wollen den erst recht dann wegnehmen und so. Weil er halt sowas sagt, was ja dann sozusagen stimmt. Aber der Quatsch ist, aber stimmt. Ja, darum geht's dann auch so. Und seine Aufdrücke. So, und das wird alles, ja, das passiert hier. Habt ihr den das erste Mal gesehen?
Ja, nee. Für mich war es tatsächlich eine Erstsichtung.
Okay. Jetzt bin ich mal gespannt.
Fandst du die CGI-Effekte?
CGI-Effekte, ja, okay, halt so 90er CGI halt so. Also jetzt,
ja, aber das ist schon nicht gut gealtert.
Ja, ja, also natürlich
es ist ja mehr Greenscreen als viel CGI, ne? Aber
ja, gut gealtert ist es nicht, aber es ist trotzdem verschmerzbar für so einen Familienfilm, finde ich das okay.
Stört mich hier ehrlich gesagt auch nicht. Also sie sind schon cringe da, wenn die Rentiere fliegen und so, eben. Immer so da, tschu, aber das ist so ganz kurz und passt zu diesem Zauber, bla bla, Kitsch und so.
Die sind jetzt auch nicht elementar für die Handlung, also.
Der ist schon
im
sehr
Gegenteil, ich war schwer überrascht, wie gut diese Fettsuits aus den 90ern funktionieren, Alter.
Also er sah super aus, ne, oder?
Ey, Make-up bei ihm ist richtig
immer mehr,
gut,
wie sich auch immer dezenter verwandelt.
Ja, auch das, also das Gesicht, die haben ja irgendwann auch was mit seiner Nase gemacht und so weiter. Mhm. Also so seine Verwandlung, wie das mit der Maske gemacht war, Alter, das ist richtig gut gealtert. Ich war echt schwer überrascht. Also gerade die Fettsuit-Sache.
Da war ich auch selber, muss ich zugeben, da war ich auch über die Handlung überrascht, in welche Richtung das geht. Weil in meiner Vorstellung dachte ich immer, okay, er muss irgendwie für den Weihnachtsmann einspringen. Weißt du, und ist jetzt irgend so ein Typ, der jetzt den Weihnachtsmann spielen muss, weil da irgendwas ist so. Aber dass der direkt, wie du sagst, wie Cronenbergs Fliege, dass er sich in den Weihnachtsmann verwandelt, auch physisch und so, und dass er immer mehr so die Merkmale vom Weihnachtsmann und plötzlich zunimmt über Nacht und dann sein Bart grau wird und so, da dachte ich schon so, okay, das ist abgefahren, das habe ich jetzt nicht mitgerechnet.
Also mein Highlight in dem Film waren tatsächlich die Kinder.
Mhm.
Weil erstmal, also wie süß ist der Junge, so unsere eigentliche Hauptfigur. Mhm. Der macht das richtig gut und dann fand ich aber auch, war schwer überrascht, die Kinder, die Elfen spielen, die sollen ja eigentlich schon uralt sein. Na, also das sind, die sehen ja nur aus wie Kinder, aber sind halt irgendwie 2000 Jahre alt.
Ja.
Alter, wie gut spielen ein paar von diesen Kindern diese super erwachsene Art. Das fand ich krass beeindruckend, Alter, weil das sind Kinder, ich weiß nicht, Alessandro kann wahrscheinlich am ehesten beurteilen, wie alt die waren, ich würde so sagen 8 oder so.
Ja, 8 bis 10, so, ja.
Die da diese Elfen spielen und die haben also eine super erwachsene Attitude rübergebracht. Ich dachte, Digga, wie machen die das, ey? Fand ich echt gut, so. Die, da ist die Maske wiederum mit den Ohren und so weiter, das finde ich, war wiederum nicht so gut. Da ist dann halt, da merkt man dann halt, ne, das hat auf DVD gut funktioniert, aber in 4K ist das, siehst du das halt?
Hm.
Aber auch zu verschmerzen. David Krumholz ist ja hier einer der Oberelfen.
Stimmt, ja. Auch noch relativ jung hier gewesen.
Ja.
Den haben wir zuletzt in Superbad.
Hat, ne?
Ja. Der ist in dieser, wo die da reinplatzen in dieses Zimmer. Und da sitzt dieser Drogendealer mit seinen mit
Ach ja, Koks, der ist in der Stimme mit dem Koks, dabei. Ja. Ja.
Hm. Ja, aber hatte ich natürlich auch sehr präsent in diesem hier The Deuce und so. War auch, ja. Eine, mhm. War auch im Hauptcast und so. Also definitiv auch einer, den man kennt. Wie hieß diese Mathe-Serie, wo er so ein, war er das nicht, der irgendwie dieses Rechengenie spielt, Numbers, hieß die Numbers?
Mhm. War Ach, er da dabei?
Aber echt, hab ich ganz vergessen. Ja,
aber der hat viel gemacht. Ja, so. Der ist für mich gemacht. Immer so ein bisschen ein Jake Johnson-Typ also gewesen.
Hab ich vergessen. Ja.
Chubby Jake Johnson.
Ja, genau, so ja. Der Chubby Jake Johnson war das. Mhm.
Stimmt schon, ja.
So, jetzt, wie habt ihr das gefunden?
Ja, Alessandro, nachdem du jetzt gesagt hast, du bin ich ein bisschen zusammengezuckt, als du meintest, so ja, der andere Weihnachtsfilm, den mag ich noch mehr, dachte ich, nein. Was zur Hölle?
Ja, weil
ich dachte nämlich, der wäre auch auf der gleichen Liga wie Scrooged.
Den habe ich irgendwie nicht so oft gesehen und als Kind und jung und so weiter. Ein bisschen später. Und bei dem fehlt mir so ein bisschen diese Weihnachtsatmosphäre. Hört sich bescheuert an, aber mir fehlt so ein bisschen
What?
Das Staging, die Figuren und so. Es fühlt sich so ein bisschen labbrig an, der Film. Das ist, da fehlt mir so ein bisschen das Warme und irgendwas ist da so, was ich jetzt nur aussprechen kann vom Gefühl her.
Ist zu konstruiert, so meinst du, oder?
Mhm.
Ist zu konstruiert, meinst du, die Weihnachtshandlung, die ja, emotionalen Momente?
Ja, das Konstruierte, genau, ist nicht so organisch richtig und so. Und dieses Thema mit dem Jungen ist vielleicht dann doch zu traurig, aber trotzdem irgendwie so, so ein bisschen Psycho, weil das ja auch irgendwie ist, ne, irgendwie kannst du das machen, irgendwie nicht. Ist ja interessant, was da alles, ne, weil du entführst ja quasi das Kind, so, ne, das nimmt er dann mit und so, ne. Es ist ja schön, es ist ja auch heftig. Genauso ist es ja, wenn man jetzt so drüber reden will, da sitzt ja Tim Allen da auf der Parkbank ganz normal mit roten Sachen, aber nicht ja, als Nikolaus. Und dann stehen da die Kinder und setzt sich auf seinen Schoß. Ne?
Und dann setzt sich random so ein kleines Mädchen so auf seinen Schoß. Ich habe auch gedacht, ja, so ein Digga.
Pädophiler. So, das ist schon witzig eigentlich.
Aber in der ersten Situation kommentiert er das mit diesem Okay noch ziemlich cool, finde ich, wo er eben so über das Okay signalisiert, dass das halt eine hammer-weirde Situation ist gerade, weil random einfach so ein Mädchen im Park so, the fuck, ne? Ja.
Und Tim Allen macht es wieder Tim Allen-mäßig auch so, ne? Also das war ja auch so hier, habe ich dann gesehen in der Recherche, dass hier ja auch Bill Murray angedacht war oder Chevy Chase, so.
Mm, die
ne? Bill Murray hat natürlich auch gepasst, erst so ein bisschen schlecht gelaunt und dann ist er wieder, ne? So vielleicht so nett alles und so diese Sache. So haben sie diese üblichen verdächtigen Sommer sag ich schon, Weihnachtsfilm-Heinis da genommen und so, ne? Er ist im Anschein.
Aber ja, aber das ist es halt, ne? Also hätten wir hier Bill Murray, hätte das eben auch das Potenzial für zu so einem Scrooge gehabt.
Ja, ja, das stimmt. Mhm.
Weil Bill Murray als diesen Grumpy-Typ mag ich halt sehr viel lieber bei Tim Allen, will ich halt die ganze Zeit in die Fresse hauen.
Ja.
Okay.
Der ist für mich, vor allem weil der, das ist Overacting von der unschönsten Sorte. So, was er macht, ist halt wirklich Overacting und das ist nicht geil.
Ja, aber ich mag das, weil ich ihn mag, so seine Art und so, dieses Übertrieben und so. Das
ist ja immer ein bisschen arrogant und so.
Ja, das gehört so zu ihm, weil das macht er auch, sozusagen, ist auch arrogant und so ein bisschen arschig. Eigentlich schon sehr manchmal, auch in der Serie halt, wenn man wieder hämmert und so.
Ja, eben.
Das ist halt so immer, das ist so, der ist irgendwie so und irgendwie mag man das, weil der so trotzdem lieb im Kern ist oder so.
Ja,
weil
oder
das
halt
drumherum
auch
ist, so, weil man es nicht ernst nehmen kann, so, ne? Aber ja, wenn ihr den nicht mögt, dann ist das natürlich schon scheiße und so, ne?
Ich weiß nicht. Also Antipathie ist jetzt nicht so groß, sondern ich habe einfach keine Berührungspunkte mit ihm, deswegen.
Naja, ich habe mit seinem Schauspiel schon so meine Schwierigkeiten. Also, was ich auch interessant fand, am Anfang dachte ich noch so, die Chemie zwischen ihm und dem Jungen, der seinen Sohn spielt, ist quasi nicht vorhanden.
Mhm. Was ja okay ist, weil es ja nicht da ist, sozusagen.
Ja, nur ich dachte so, ne, das irgendwie müsste man trotzdem spielen, dass das dein Fleisch und Blut ist. Also ich meine, so komm schon, ne, ihr müsst irgendwie, muss es eine Ebene geben und so. Aber klar ist das auch so ein bisschen überinszeniert, ne, dass es halt eben diese große Distanz gibt, weil er so ein Wichser ist und sich halt nicht für die Belange seines Kindes interessiert und so. Und ich war selber überrascht, wie die das hinbekommen, dass das kippt, je mehr er sich in Santa verwandelt. Und plötzlich,
er wird herzlicher.
Genau, er wird viel herzlicher und diese Chemie ist plötzlich da und diese Wärme. Und dann haben die am Ende noch so eine Szene, wo sie halt übelst auf die Kacke hauen. So,
ja, ja, klar.
Ne, wollen sie auf die Tränendrüse drücken bis zum Get-No. Aber es funktioniert, weil die da eben diese Chemie irgendwie plötzlich da ist. Und dann habe ich das so ein bisschen revidiert und dachte, okay, sie haben es halt gezielt so inszeniert, damit die Fallhöhe größer ist. Aber das ging tatsächlich auf. Also der Junge war für mich, wie gesagt, eins der Highlights, Alter. Wie geil ist diese kurze Szene, wo Judge Reinhold sich bei ihm entschuldigen will und der Junge nur sagt, it's okay, you were just denying your inner child.
Naja.
So gefeiert, ey.
Ja, aber guck mal, da ist doch Tim Allen, diese Wärme nimmt ihn dann voll ab, sodass er auf einmal so ein bisschen, ne, auch klar übertrieben spielt und so, aber dass er dann so dieser selbstreflektierte...
Auch viel gechillter wird halt, ne? Ja.
Ne? Als hätte er so eine Katharsis, die nimmt man ihn voll ab und so, dass er jetzt so in dem Dings hier, als hätte er meditiert und wäre Buddha geworden und so, ne?
So eben ein bisschen, Nikolaus.
Der Teil geht tatsächlich auf, ja.
Ja. Und nachher ist es wieder cheesy, geil am Ende, aber da weine ich dann auch wieder und so, ne? Jedes Mal und so, ne? Das ist halt immer, das funktioniert bei diesen Dingern halt, ne? Ja. Und Regie war ja nichts Besonderes hier, das war ja dieser John Pasquin, ne? Der auch eben Serien und Ende gemacht hat.
Aus ja, das heißt nichts Besonderes. Ja, also klar, der Tim hat viel Fernsehen gemacht. So, ne?
Ja. Ja, dass man jetzt so kennen könnte oder einer sagen muss, ah, den muss ich kennen. Oder
ah,
so.
Nein, nee, klar.
See. Haben wir sonst im Cast noch irgendwas, irgendjemanden, den wir nicht erwähnt haben?
Peter Boyle?
Haben wir ja, erwähnt? Peter Boyle spielt mit, ja, stimmt.
Mhm. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob Wendy Crewson, die Frau spielt.
Kam mir jetzt nicht so bekannt vor. Man
die noch woanders her kennt.
Das zweite Gesicht sehe ich hier gerade. Macaulay Culkin ist ja die Mutter, okay.
Ja. Ah, okay. Das hätte ich jetzt nicht mehr zuordnen.
Ach aber so,
es gab halt, es war halt einer der erfolgreichsten Weihnachtsfilme aller Zeiten. Es gibt nicht umsonst noch einen zweiten, dritten Teil und eine Serie. Mm. Der ist auf Platz 8 mit 190 Millionen Einnahmen.
Ja,
aber was richtig krass ist, ist die Statistik. Im November 1994 hatte Tim Allen für eine Woche, war ja Nummer 1 im Boxoffice mit diesem Film. Er hatte die Nummer 1 rated TV-Show mit Hör mal, wer da hämmert. Und der hatte die Nummer 1 New York Bestselling Book, weil er nämlich ein Buch geschrieben hat, was nämlich da auch auf Platz 1 der Bestsellerlisten waren. Da war in dieser Woche wie einfach King of the World, Alter.
Ne? Ja, und das ist halt was, das bei ihm habe ich das noch nie verstanden, was da so der das Hype. Appeal ist, warum die Leute den so feiern.
Das ist, glaube ich, so ein typisch amerikanisches Ding, dass er so eine Institution in Amerika ist. Kann ich auch nicht 100% nachvollziehen.
Ja.
Wer Hör mal, wer Helmut gesehen hat.
Okay, ja, und Guess, wie ging's dir jetzt mit dem Film, so in der Summe?
Ich fand ihn nett. Also okay. Ist für mich so, ist der Inbegriff eines Disney-Films. Also Bruce Willis mit The Kid und so hatte ich hier, glaube ich, schon besprochen. Das ist genau die gleiche Art von Film, weißt du. Du weißt schon, wie der Film endet, wie der abläuft. Das ist halt einer der Filme, wo ein Konzern, der natürlich irgendwie die komplette Kinolandschaft unterjocht und sehr kapitalistisch unterwegs ist, aber Filme dreht, die natürlich das Herz ansprechen sollen und die Familiendynamik irgendwie fördern und an große Gefühle appellieren, aber natürlich unterm Strich krasse Geldmacher sind. Insofern hat das immer so ein bisschen was Zwiespältiges, aber als Film ist der natürlich ganz niedlich und lässt sich Weihnachten, glaube ich, gut mit der ganzen Familie mit von klein bis groß irgendwie gucken. Und es ist witzig und lustig, harmlos, aber trotzdem irgendwie auch nett. Also
zwischendurch haut er so ein, zwei Sprüche raus, wo ich voll überrascht war, weil ich die erstaunlich lustig fand.
Ja.
Hey Leute, ich hau jetzt ab.
Ja, wir sind sowieso fertig.
Meine Punkte
jetzt.
Ach, sind okay. 7,5, okay?
Deine Punkte sind 7,5?
Ja.
Alright.
Okay, 7,5, du Arschloch.
Ich mach mich gerade nur Nähe. Fertig und so weiter und dann...
Ja, Alessandro muss los zur Arbeit, dann verabschieden wir uns hier schon an der Stelle von dir und
danke dir.
Wir bringen die Episode zu Ende. Und sagen dir, ob du gewonnen hast. Danke.
Ciao, ciao.
Ciao alle.
Ja, allzu lange machen wir eh nicht mehr.
Nee, wir sind
ja
jetzt eh
wir
durch.
Wir sind ja eh quasi durch.
Auf jeden Fall. Grüße an Atombomb.
Ja.
Und für The Santa Claus. Insofern haben wir jetzt die drei Weihnachtsfilme in dieser Episode hinter uns gebracht.
Mhm.
Und
sollen wir noch kurz die restlichen Punkte bringen?
Lass uns die restlichen Punkte nochmal nennen.
Ein Spiel haben wir schon genannt. 6,6 auf IMDb. Metascore ist bei 57 und Letterboxd 3,2. Das ist dann doch auch eher alles so Mittelfeld.
Ja.
Wo bist du gelandet?
Das ist jetzt nicht der große Bringer. Ich habe ihm jetzt noch eine 7 gegeben.
Okay.
Nachdem ich zwischen 6,5 und 7 gependelt bin.
Ja.
Ich konnte mir den gut angucken. War halt so der klassische Badewannenfilm. Was soll ich dir sagen?
Ach, okay. Einer von der Sorte.
Einer von denen, ja.
Ich bin mal 5,5.
5,5 von dir?
Ja.
Okay.
Ich fand, den kann man machen. Wenn man mit Tim Allen weniger ein Problem hat, dann ist der wahrscheinlich sogar ganz nett.
Ja.
So.
Aber ist er jetzt ja nicht komplett abgeschmiert?
Nö, überhaupt nicht.
Und Mensch, Alessandro, Alter, um 2,5 Punkte habe ich mich diesmal verschätzt. Ich dachte, bei den beiden dachte ich so, ja komm, ist einer von denen, die ja bestimmt 10 Punkte gibt. Also bei einem hatte ich recht, bei dem hier nicht.
10 fand ich ballsy, Alter. Also auf jeden Fall schon mal Respekt dafür.
Und danke, aber
für den Tipp.
Das führt nicht unbedingt zwangsläufig zum Erfolg.
Nee, eher so gar nicht.
Eher so gar nicht.
Damit hast du dich leider auch wirklich ins Ausgeschossen, weil...
habe ich heute den Alessandro gemacht.
Bis dahin führte Alessandro...
Mhm.
Aber das dürfte jetzt auch durch sein. So, ich rechne das mal kurz zusammen.
Mach das mal, ja. Ich kann dann mal in der Zeit auf die Freitagsepisode hinweisen, weil da haben wir tatsächlich auch wieder einen Gast dabei, weil Jan Kronauer kommt uns besuchen und eigentlich war die Episode ursprünglich mit mir und Dennis geplant. Jetzt ist Dennis leider rausgefallen, aber Lee ist nachgerückt und wird das Ganze mit uns bestreiten. Insofern machen wir eine lustige 3-Episode und Auftragsfilm haben wir auch noch drin. Weil wir reden über Gone Girl und ursprünglich war Dennis und Jan am Start, weil nämlich Jan Dragon Ball Evolution hier in den, weil wir dieses losgezogen haben und Jan als Los-Supporter gesagt, ja gut, wenn ihr diesen Schrott schon gucken müsst, schließe ich mich gerne an und Dennis ist ja Fan von dieser minus Top 100 IMDb, also die schlechtesten Filme, die es gibt und deswegen wollte er auch mitreden, aber der konnte jetzt zeitlich nicht, weiß nicht, ob Lee den jetzt mitguckt, aber auf jeden Fall am Freitag ist das Line-Up neben unseren eigenen Projekten.
Ja, ich hatte nicht vor, den zu gucken.
Hattest nicht vor, den zu gucken?
Nee, aber mal gucken, vielleicht überkommst du es nicht.
Vielleicht kriegst du ja hin.
Ja.
Es hat auf jeden Fall was von einem Verkehrsunfall. Insofern, wenn du einer bist, der da gerne hinstarbt,
ja, okay,
dann solltest du dir den angucken.
Mhm, vielleicht mache ich das noch.
Okay. Ja,
so.
Ist Fan.
Du kommst nie drauf, wer heute gewonnen hat, Alter.
Sag dich, Alessandro hat's gemacht.
Ja, Alessandro hat das Ding gewonnen mit einem halben Punkt vor mir. Er hat 5,5 miese, ich habe 6 miese und du bist Spitzenreiter mit ganzen 7.
Hat er gerockt, ja.
Alessandro hat gewonnen.
Unfassbar. Alessandro kommt in den Lostopf hier noch auf die letzten Meter des Jahres.
Geil. Und er hat es nicht mal mitbekommen.
Er hat es nicht mitbekommen, ja. Er kriegt Bescheid auf jeden Fall, dass er im Lostopf ist, auch ja, wenn er natürlich nicht daran glauben wird, dass er gezogen wird.
Ja, wunderbar.
Aber schön. Haben wir die Episode 470 somit im Kasten.
Yes.
Und hat Spaß gemacht.
Ja, hat es. Trotz Weihnachtsfilme.
Trotz Weihnachtsfilme Spaß
gemacht. Ich meine, es ist vielleicht ein für alle Mal dieses Image abgelegt. Also ich meine, du hast mich früher schon als Grinch bezeichnet, jetzt heute war ich Scrooge.
Passt beides.
Bei den, ja, trotz der ganzen Punkte, die ich hier rausgehauen habe.
Ja, ich muss zugeben, also für Weihnachtsfilme warst du ja recht persönlich unterwegs. Insofern hast du vielleicht ein bisschen was für den
9 Punkte für Image getan. Scrooge. Also.
Ja, aber du weißt ja auch, was ich gesagt habe über Scrooge. Ich habe ja gesagt, dass selbst Anti-Weihnachtsfilm-Fans könnten dem was abgewinnen.
Okay, gut. Ja, dann halt demnächst wirklich hier Christmas Carol oder sowas.
Gucken wir mal. Jetzt sind wir erstmal durch mit dem ganzen Weihnachtsgedöns.
Ah ja, sind wir durch? Kommt da nichts mehr?
Nee, da kommt nichts mehr. Und
beruhigend.
Ja.
Dann doch denn der Comedy-Januar.
Vielleicht der Comedy-Januar, ja, werden wir sehen. Aber jetzt gibt's erstmal anderen Stuff.
Alright.
Ihr wisst ja, was noch aussteht. Freunde, ihr habt ja Tabelleneinsicht, insofern könnt ihr da mal reingucken. Was denn so Auftragsfilme Dezember hergeben, weil die werden wir dann bis Mitte Januar auf jeden Fall durchbesprechen. Also da fehlen noch einige und da sind einige große Filme dabei. Freut euch darauf.
Mhm.
Ja, aber ja.
Jetzt. Wer uns supporten möchte, der kann das checken. Auf Social Media gibt es einen Linktree.
Sehr gerne.
Wir sind auf Patreon und Steady zu finden.
Ja, kommt ran da und unterstützt uns mal mit ein paar Talern.
Ja, mach mal. Ist ja schließlich Weihnachten.
Ist schließlich Weihnachten, ja. Also supportet die Banausen.
Wir wollen gar nicht, dass ihr anderen Leuten was schenkt. Schenkt uns was.
Oder beschenkt die Leute mit uns. Das geht auch.
Oh, noch besser. Verschenkt eine Supporterschaft. Heißt das so?
Ja.
Supporterschaft bei den Banausen.
Für diejenigen, die Filmfans sind und sich freuen und so weiter, wenn du jemandem irgendwas schenkst, wo er dann irgendwelche Auftragsfilme mitgeben kann oder Losfilme oder Wunschfilme von seinen Herzfilmen, die noch nicht besprochen worden sind, ist doch schön.
Ja. Finde ich auch.
Kleine Geschenkidee von uns für euren Jule Club da im Büro. Wisst ihr Bescheid?
Ja.
Und jetzt sind wir durch und wünschen euch noch eine schöne Vorweihnachtszeit und wir hören uns dann am Freitag mit einer nicht ganz so weihnachtlichen Folge.
Genau das.
Tschüss.
Tschö.
Bewegtbild-Banausen.